Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Okay, Gentlemen, wir haben hier 13 Fahrgäste in einem Expresslift. Die Bombe ist bereits scharf gemacht. Der Erpresser will 3 Millionen oder er sprengt die Notbremsen.
Was kann den Absturz des Fahrstuhls aufhalten?
Der Keller.
Er kann überall zuschlagen. Zu jeder Zeit.
Vielleicht können wir ihn an irgendwas erkennen.
Warum legen die sich mit mir an? Denken die vielleicht, ich mache das hier aus Spaß?
Für den Los Angeles Cop Jack Treven.
Willst du mir sagen, warum ich diesen Job angenommen habe?
Red nicht, du hast bloß noch 30 Jahre, dann kriegst du eine goldene Uhr und eine mickrige Pension.
Cool. Begann das Spiel damit.
Ganz schön aufregend, nicht, Jack? War ganz schön knapp, ne?
Dass jemand die Stadt Los Angeles auf die absolute Probe stellte.
Quizfrage, Superbulle. In dem Bus ist eine Bombe. Sobald der Bus über 50 Meilen pro Stunde fährt, ist die Bombe scharf. Wenn er unter 50 fährt, explodiert sie.
Was machst du? Was machst du?
Jetzt.
Hast du eine Versicherung?
Ja, warum?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Daniel, he's got the glow. Gramsch, hallo Daniel.
Who's the master?
Ja, zitattauglich, zitatfreudig, die beiden Filmchen, über die wir heute sprechen, ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin mit unserer Auswahl sehr, sehr zufrieden.
Mega gut, finde ich auch. Ja. Dafür hat sich diese mehrwöchige Pause auch gelohnt für diese beiden Filme.
Ich glaube nämlich eigentlich auch, vor allem also auch, weil ich beide noch nicht gesehen hatte, meine Güte. Man glaubt es überhaupt nicht. Also ja. der eine ist, glaube ich, einfach in Jugendjahren komplett an mir vorbeigegangen und ich glaube, ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich ihn in jungen Jahren gesehen hätte. Mhm. Und der andere, den habe ich wirklich auch bewusst immer außen vor gelassen, weil ich immer dachte, nee, das ist nicht mein Genre, das ist
irgendwie... Ich kenne dich doch, ja.
Ja, ja, du kennst mich.
Mittlerweile.
Das ist so dieses gefährliche Brandung-Ding und ach nee, lassen wir mal, nee, komm und so. Von dem ich ja übrigens auch sehr angetan war, als wir
natürlich
dann irgendwann mal drüber gesprochen haben. Ja,
natürlich.
Also offenkundig, ne, wie er sagt, esst mehr Scheiße, 1000 Fliegen können sie nicht irren. Aber nein, also nicht nur The Last Dragon, das der erste Film heute Abend ist, sondern auch Speed.
Ja.
Lohnen sich. Wirklich, ernsthaft. Ich muss das, glaube ich, da draußen niemandem mehr sagen. Das ist, außer mir weiß das jeder.
Ja, wobei ich mir in Bezug auf Der Tanz des Drachen, also The Last Dragon, auch gar nicht so sicher bin. Ich glaube, der fristet innerhalb in Deutschland eher so ein Nischendasein, ist meine Wahrnehmung.
Ich denke
also,
auch, ja.
Ich habe den ja erst, ich erzähle gleich konkret, wie ich ihn entdeckt habe, aber es hat lange, lange gedauert. Da war ich schon Ende 30, als ich den zum ersten Mal gesehen habe.
Ja.
Und du noch älter.
Und ich noch älter. Dankeschön. Ja, gib's mir. Ich brauch das. Ich habe ihn jetzt auch auf Englisch geguckt und ich fand ihn wirklich, wirklich gelungen. Aber du meintest, dass wohl die deutsche Übersetzung dann da noch mal versucht, einen draufzusetzen?
Sie ist ein bisschen flapsiger tatsächlich. Also hier und da tatsächlich auch lustiger. Also ich glaube, es gibt im Original, dann fällt sowas wie Shitface und im Deutschen sagt er dann nur Marshmallow-Gesicht, was ich besonders komisch fand.
Aha.
Sag mal so, ich habe überhaupt kein Problem damit, kein Beef mit der deutschen Synchro. Ich habe ihn auch so zum allerersten Mal gesehen und jetzt so auch wieder gesehen und dann noch ein drittes Mal gesehen, eben im englischsprachigen Original. Ja. Und ich war erstaunt darüber, wie bedächtig er ist, also auch so in Bezug auf Schätzungen kultureller Gepflogenheiten und verschiedener Ethnizitäten und dass da kaum despektierliche Begrifflichkeiten fallen, um das mal so diplomatisch wie nur möglich zu umschreiben. Zumindest nicht, was so die Good Guys betrifft und alle Menschen in deren Peripherie. Also Leute, wie hier den King, den Shogun, der Neighborhood, der Bronx mal ausgenommen, der darf eben auch ein paar böse Sachen in den Mund
der
nehmen.
Der darf mal kurz das N-Wort sagen, vermutlich aber mit dem A hinten, weil er mit einem anderen Schwarzen redet.
Aber genau mit dem Wort wird in der deutschen Fassung ein bisschen großzügiger umgegangen, möchte ich mal sagen.
Ja. Das ist mir aber auch aufgefallen, dass ich hatte mich sehr gefreut darüber, dass das, dass sie halt hier so mit Racial Stereotypes ganz viel spielen, ohne aber rassistisch zu sein dabei. Und das ist tatsächlich ein sehr spannender, schmaler Grat, den sie hier sehr, sehr clever einfach begehen. So.
Ja, Komplett? Ja, total. Ich finde auch, einer der großen Vorzüge dieses Films ist tatsächlich, dass irgendwie alle Menschen sich ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihres sozialen Standes sehr, sehr bewusst sind und das einfach nehmen, als Anlass nehmen, um einfach selbstironisch zu sein und Witze darüber zu machen. Ja. Ich meine, bis auf unseren Hauptdarsteller, der ist ja absolut unselbstironisch, der ist ja so einfach so ein rundum netter Typ. Ich glaube, der kann überhaupt nicht, der denkt nie um die Ecke, der ist einfach nur, der nimmt die Welt so, wie sie ist. Selbst wenn ihm gesagt wird von seinem jetzigen Meister, du musst Meister ganz lang Schwanz aufsuchen, um dort irgendwie die große Kunst des Glows zu lernen oder so. Und er stellt durchaus diesen Namen in Frage. Ich weiß nicht, was, der hat bestimmt auch einen gängigen Namen im
Mir wäre es nicht aufgefallen, muss ich
doch,
sagen.
Doch, der heißt Som Dom Goy. Genau. Ja. Im Englischen. Also da kann man schon drauf kommen, ne? Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt. Som Dom Goy.
Ja, klar. Ja.
Aber er kommt nicht drauf, nein. Nee. Ich suche Som Dom Goy. In der Glückskeksfabrik.
Aber ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, ich habe den Witz auch gerade erst in dieser Sekunde, als du es gesagt hast, verstanden. Ernsthaft, ohne Scheiß, weil ich habe da, sie sagen es halt offenkundig so schnell und ich habe das einfach auch für bare Münze genommen.
Es kommt, glaube ich, immer drauf an, wer spricht. Zu Beginn sagt es der alte Meister und dann denkt man sich, oh, hier, Meister Miyagi, wer auch immer, irgendein anderer Meister, das wird schon so ein bisschen was Wahres haben. Und dann irgendwie klopft er gegen Ende des Films in dieser relativ leicht durchschaubaren und grenzwertig lächerlichen Verkleidung dann bei der Glückskeksfabrik an und sagt, ich suche Som Dom Goy und denke mir, Moment mal.
Jetzt wird alles klar. Vielen Dank.
Jetzt ist es genau. Also er hat nicht die notwendige Autorität, um das glaubwürdig zu verkaufen. Ja, aber tolle Wahl. Ich freue mich total darüber. Ich freue mich auch über Speed, meine Wahl. Und ich meine, zusammen haben wir einfach ein perfektes Programm für heute Abend gezimmert. The Last Dragon. Das Jahr ist 1985. Der Film ist auch bekannt unter Barry Gordy's The Last Dragon. Produzierte den nämlich unter anderem auch der Motown-Gründer Barry Gordon. Und ach, bevor ich es vergesse, ich muss doch den doofen Gag machen, den mir
Bernd, hier war auch nie ein anderer Name zu hören, Bernd Plisken,
hier unter meinen Letterboxd-Eintrag geschrieben hat. Der Film ist ja auch bekannt als Motown Combat.
Ah.
Auch das funktioniert, glaube ich, geschrieben besser als gesprochen. Aber
okay, gut.
Und
stehe ich auf dem Schlauch?
Mortal Kombat.
Ah.
Genau, schreibt man nämlich Kombat mit K, liest sich's lustig.
Okay.
Aber spricht sich nicht lustig.
Dann wäre ich vermutlich drauf gekommen, ja, okay. Oh Gott, ich stehe auch echt auf dem Schlauch, ne?
Die Filme sind auch relativ komplex, ne?
Ja, ich weiß nicht, aber tatsächlich war ich halt auch gedanklich die ganze Zeit eher so bei Big Trouble in Little China.
Total, ja.
Der halt ein Jahr später rausgekommen ist und sagen wir mal, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch durch die Beteiligten hinter der Kamera deutlich weniger subtil mit seinem Thema umgeht.
Richtig. Ich war aber auch komplett auf der falschen Spur. Also nicht, dass seine Spur die falsche ist, die ist eher richtig, aber ich glaube, ich habe den auch angeteasert hier hinter der Patreon-Firewall vor ein, zwei Wochen als Karate Kid-Rip-Off im weitesten Sinne. Und so hatte ich ihn in Erinnerung und das ist er ja natürlich überhaupt nicht. Man kann schon sagen, er schwimmt im Trend, im Fahrwasser von Karate Kid. Ich glaube, es gäbe diesen Film so nicht, wenn es sich Karate Kid kurz vorher gegeben hätte oder den Karate Kid so erfolgreich gewesen wäre. Aber er macht natürlich was völlig anderes daraus.
Ja.
Und tatsächlich so diese Meister-Schüler-Beziehung spielt hier ja im Film eine geringe bis fast gar keine Rolle.
Ja, eigentlich nur am Anfang und dann zwischendurch mal ein bisschen und dann am Ende wieder, ja, aber.
Ja, das macht es auch ein bisschen, also sagen wir mal so, dieses ganze, du musst den großen Meister in der Glückskeksfabrik aufsuchen und dort die Kampfkunst lernen, ist auch eigentlich nur ein Aufhänger für eine völlig andere Geschichte, was ich jetzt doch sehr amüsant fand, jetzt beim Wiedersehen zu erkennen.
Auf jeden Fall, erzähl doch mal kurz die Geschichte, vielleicht so in Form einer Zusammenfassung.
In Form einer Zusammenfassung. Und die hat geschrieben, Moni Michael, noch nie gehört, wow. Nee. Willkommen im erlesenen Kreis der Bardos Kino OFDB Gastrezensionsschreiber. Moni Michael, sind es Moni und Michael? Ich weiß es nicht. Als Karatekämpfer.
Das klingt wie ein Schlagerduo.
Ja, ich glaube auch, es ist einfach so ein Pärchen-Account wahrscheinlich. Vielleicht haben die sich gefunden bei der OFDB. Ja, ganz süß. Als Karatekämpfer ist Leroy fast perfekt. Das kommt ihm zugute, als er sich in die schöne Laura verliebt, Entschuldigung. Sie scheint Schwierigkeiten magisch anzuziehen. Als Laura entführt wird, kann Leroy sie mit knapper Not befreien, aber bald ist das Unglückskind wieder verschwunden. In den Hauptrollen Tai Mak, der auch eher kleine Kino- und Fernsehkarriere hatte in den Folgejahren, ja, und ich glaube mittlerweile so als Personal Trainer und Fitness-Guru ganz gut unterwegs ist. Julius Carey, Christopher Murray, Faith Prince, Leo O'Brien, vielleicht noch wahrscheinlich am bekanntesten namensseitig ist Vanity. Mhm. Deren Filme schaffen wir hier ganz gut durchackern im Bahnhofskino in den letzten Jahren, stelle ich fest. Also wir haben über Action Jackson.
Genau, sie hat da glaube ich nur 3 Filme gemacht oder 4.
Ja, genau. Wir haben über Action Jackson gesprochen, wir haben über Never Too Young to Die gesprochen. Mhm. Jetzt sprechen wir über diesen hier. Mhm. Und damit haben wir es ja schon fast.
Ja.
50 to pick up, ja.
Es ist natürlich auch so, Vanity ist halt auch einfach mal nicht die allergrößte Schauspielerin, wobei sie sich, glaube ich, hier ganz gut schlägt. Also ich finde sie in dem Film von den Sachen, die wir bisher mit ihr gesehen haben, am überzeugendsten.
Aha, okay.
Weil ich glaube, sie ist halt einfach nicht überfordert und muss auch nichts tragen, ehrlicherweise. Sie muss eigentlich nur da sein, um angehimmelt zu werden.
Sie ist aber auch schnuckelig.
Ja, und das ist halt, ja, wie soll ich sagen, sie überhebt sich ja einfach mal gar nicht. Und das ist also völlig, völlig in Ordnung. Sie ist aber eben dafür, dass sie halt, ja, die Sängerin von Vanity Six war, von Prince protegiert und alles, ist sie aber eben, sagen wir mal, mit dem hier vertretenen Lied auch nicht das allerbeste Gesangstalent, habe ich so das Gefühl, weil ihr Song ist mit einigem Abstand der schlechteste in dem ganzen Film.
Ja. Ich bin, glaube ich, so zwiegespalten. 50-50 tatsächlich, so was die Songs betrifft. Einige sind tatsächlich echt richtig cool und andere sind so gerade diese sehr, sehr erzählenden, didaktischen Songs mit zum The Glow und Bruce Lee und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen. Nicht meine Tasse Tee.
Ja. Ja, ja.
Sie ist hier, weil sie bei Motown unter Vertrag stand, habe ich gelesen, ich glaube zwischen 84 und 86, also nach der Vanity Six-Ära quasi, und einfach 2 Alben bei denen veröffentlicht hatten. Das fiel genau in die Zeit, als dieser Film produziert wurde. Da hat wahrscheinlich gesagt, hier,
ja,
Berry Gordy, komm hier, Vanity.
Ja.
Mach mal.
Mach mal. Nee, aber ich meine, Rhythm of the Night, ne? Die March und so, das ist natürlich super. Aber ich hatte ehrlicherweise, als ich Motown las im Vorspann, hatte ich ihm ehrlicherweise echt gehofft, auch um wirklich ein bisschen mehr Motown zu hören.
Mhm.
Ja, also nicht nur das von der Produktionsfirma, sondern einfach auch die Musikrichtung, die man damit verbindet, weil ich eben auch so das Gefühl hatte, dass der Film an sich ja, sagen wir mal, dieses klassische Thema von Afroamerikanern, die eben sich sehr dem Kung-Fu zugewandt haben oder sagen wir mal sehr, sehr zugehörig gefühlt haben, auch gerade so in den ganzen Blaxploitation-Sachen so naheliegend gewesen wäre. Na, aber man hat hier halt keinen Shaft-Soundtrack oder so.
Absolut richtig. Also du, veritable Kaffeesatzleserei meinerseits, aber ich glaube auch, hätte man den hier wirklich mit den großen Gassenhauern der Motown-History-Musikgeschichte einfach gefüllt, diesen Film, dann wäre das hier ein anerkannter Kultklassiker, auch außerhalb dieser Nische, innerhalb der er sich bewegt. Also weil ich glaube, der Film hat mit Sicherheit sein Fandom, und du hast mich hier auch aufgeklärt im Vorfeld, der wird ja auch schon sehr oft mimifiziert und ist auch sehr, sehr, wird sehr oft zitiert. Aber ich habe das Gefühl, also so auf dem Level der großen Midnight-Movies, da kann er natürlich nicht mitschwimmen. Nee,
leider nicht. Er hat halt das Potenzial. Also gerade Julius Carey als Joe Nuff ist halt wirklich ganz, ganz groß und genau, von daher.
In der deutschen Fassung schreien sie da immer King-mäßig, also Show Enough. Kann man gut finden oder nicht. Also wie gesagt, die deutsche Fassung, ich habe die jetzt öfter gesehen auf Deutsch als auf Englisch, sollte vielleicht auch nicht. Ich war doch hier und da sehr, sehr überrascht über die etwas rustikale Synchronisation. Nicht, weil sie so rassistisch ist stellenweise, das hat mich jetzt zwar angezeckt, aber jetzt nicht maßgeblich gestört, sondern einfach wie blödsinnig sie ist. Zum Beispiel irgendwie, wenn er von den Moves redet, die ihm sein kleiner Bruder beibringen will, um die holde Weiblichkeit zu beglücken, dann redet er in der deutschen Fassung von Bauchmücken.
Aha.
Ja, ich habe keine Bauchmücken, ich krieg die Mädels einfach nicht rum, weil mir die Bauchmücken fehlen. Und ich habe mich dann, aber wenn ich sowas höre, jetzt auch schon zum wiederholten Mal, denke ich mir, an welcher Stelle saß der Synchron-Drehbuchautor da irgendwie bei sich zu Hause oder sonst wo beim vierten Glas Cognac und dachte sich, Bauchmücken. Das sagt doch meine Olle immer zu mir.
Ja, aber das ist leider ja häufig in den 80ern gewesen, in der Synchronisationsphase, in der sie irgendwie alle noch so ein bisschen Rainer Brandt sein wollten. aber es irgendwie nicht so richtig hingekriegt haben und dachten, es wäre voll cool, wenn sie so eine Art Jugendslang erfinden würden,
ja,
ohne sich halt aber auch wirklich damit auseinanderzusetzen, wie eben die 80er-Jugend gesprochen hätte. Mhm. Und dann kriegt man halt so eine wirklich garstigen Texte wie bei meinem gern und oft zitierten Hassfilm Teen Wolf 2.
Ja, wo du, oh, den müssen wir ja auch noch machen.
Ja, und wann müssen wir den mal machen, befürchte ich. Aber dann natürlich auch auf Deutsch, weil damit ich so richtig zetern kann.
Also wir machen den mit einem zusammen mit noch einem anderen unsäglichen Werwolf-Film-Sequel, nämlich Howling 2. My Sister is a Werewolf. Der ist auch toll. Mit Sybil Dunning.
Ah, ja. Okay. Ist gebucht. aber wie gesagt, also ganz schlimmes Zeug hat sich damals so aufgetan. Ich befürchte beinahe, ich habe ihn jetzt natürlich nicht auf Deutsch gesehen, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass der so in diese Phase schlägt, weil 85, 86, ja, das könnte hinhauen.
Ja, ich habe einfach nur mal versucht, das Kino-Gefühl zu replizieren, denn ich habe den Film tatsächlich auch 35mm gesehen in Nürnberg 2016. Oh, cool. Ja, das war für mich auch total überraschend. Der lief tatsächlich auch zur Primetime, ich glaube am Samstagabend. Ah. Und ich dachte, okay, ich bin für einiges gekommen an diesem Wochenende. Ich glaube, da lief auch Rambo 2, ich bin nicht ganz sicher, aber Starship Troopers lief auch, noch so ein paar Hongkong-Filme und für die war ich da.
Ja.
Und dann dazwischen drin eben The Last Dragon mit diesem etwas käsigen Filmplakat auch. Und ich dachte, okay, warum läuft der ausgerechnet um 9 Uhr abends? Also zur besten Screening-Zeit. Und also ich kann nicht sagen, dass es einer meiner erklärten Lieblingsfilme seitdem ist, aber ich hatte selten so eine gute Zeit im Kino. Mhm. Also es war wirklich, das Publikum war voller Freude, dabei eben trotzdem respektvoll. Also es ist auch die Art von, ich gehe gerne ins Kaum-Kino, weil da eben Leute sich zwar an den Film erfreuen, aber nicht lustig drüber machen.
Ja.
Und die hatten, also wir hatten einfach alle Spaß. Es wurde unglaublich viel gelacht und geschmunzelt vielleicht nochmal hier und da und mitgefiebert. Wir waren uns, glaube ich, danach auch alle einer Meinung. Der Film ist ein bisschen lang vielleicht, knapp 2 Stunden. Mhm. Also überschreitet so ein bisschen sein Charmepotenzial.
Ja.
Aber es ist wundervoll. Und der lief da eben auch auf Deutsch in der deutschen Kopie und ich dachte, oh, ich habe das jetzt einfach nochmal. Stellte fest, es funktioniert zu Hause nicht ganz gut, habe den dann auf Englisch geguckt und da gefiel er mir ein bisschen besser tatsächlich auch. Aber ich meine, wenn sich ein Film für so eine semi-blödel-Synchro anbietet, dann würde ich sagen, ist nicht dieser hier jeder welche, aber es tut dem Film jetzt nicht wahnsinnig weh, wenn hier mal ein bisschen rumgeeiert wird auf der deutschen Tonspur. Ja. Der will ja auch lustig sein. Oder kurios, möchte ich mal sagen.
Kurios Bizarre. Ist, glaube ich, das Richtige, aber ich hatte eben das Gefühl, dass er eben sehr, sehr liebevoll mit seinem Thema halt umgeht.
Ja.
Ich sagte ja schon gerade eben diese Kung-Fu-Manie im Blaxploitation-Kino der 70er. Ich glaube, daran erinnerte man sich halt 85 auch noch sehr gut. Nicht nur zuletzt deswegen, weil natürlich, sagen wir mal, Kung-Fu-Filme, ich vermute mal, hüben wie drüben die frühen Videotheken bevölkerten.
Ja.
Ja, also Pornos und Kung-Fu halt, so, ne? Und vielleicht auch noch Horror.
Ja.
Und das heißt also, das hat man halt, glaube ich, sehr, sehr viel gesehen und auch entsprechend verinnerlicht und aber sie feiern das halt sehr, ne? Und auch gerade auch die Reminiszenzen an Bruce Lee. Und wir sehen ja, ich glaube, im gesamten Film mindestens 2 Minuten am Stück irgendwie aus verschiedenen Bruce Lee-Filmen. Und es werden auch bestimmte Sachen halt direkt halt aufgegriffen und nachgemacht und so.
Unser Protagonist heißt Bruce Leroy, sollten wir noch sagen. Es wird immer wir haben Leroy gesagt, der Inhaltsangabe, aber der
heißt Leroy Green. Wird ihm Bruce Leroy genannt.
Natürlich, ja.
Weil eben, naja, es ist halt sein großes Idol und er hat irgendwie sein gesamtes Leben danach ausgerichtet.
Er läuft doch mit dem gelben Onesie einmal rum.
Darf er mal kurz. Ansonsten ist es eine interessante Form von Cultural Appropriation, wenn er halt mit diesem Schlafanzug und dem sehr, sehr großen Hut durch die Gegend rennt. Was sehr interessant ist, wenn er dann eben diese Fortune-Cookie-Typen trifft, die halt genau dasselbe machen, nur halt für den Kleidungsstil in Harlem und sich eben auch so Jive-Talking halt unterhalten und dann Würfel spielen und diese ganzen Klischees halt bedienen. Aber wie gesagt, auch dabei ist der Film eben sehr, sehr freundlich und ja eben nicht bösartig in der im Vorführen von eben diesen Stereotypen.
So. Ja, komplett. Also ich fand gerade, ich denke, wir haben auch viel über Blaxploitation-Kino geredet im Laufe der Jahre, hier im Bahnhofskino, aber dafür gibt es eben auch viele, in dem Bereich gibt es eben auch sehr, sehr viele Filme, die mittlerweile große Anerkennung genießen und sehr bekannt sind, auch über auch im Mainstream. Ich glaube, es gibt relativ wenig Filme noch, in denen man eben Menschen asiatischer Abstammung, asiatischstämmiger Einwanderer in so einem US-amerikanischen Lebensraum, in urbanen Räumen so, möchte ich mal sagen, fair und wissend und selbstironisch porträtiert sieht wie hier. Die eben auch alle ständig genau kulturelle Stereotypen, Eigenschaften referenzieren und sich darüber lustig machen. Zum Beispiel sein bester Kumpel Joey, der in diesem Dojo da kämpft und eigentlich keine Ahnung hat und meint nur, guck mal, wie ich aussehe. Also ich kann eigentlich machen, was ich will.
Ja.
Und die blöden Weißen, aber eben auch Leute aller anderen Ethnizitäten um mich herum glauben, ich habe total was drauf, einfach nur, weil ich bin der Asian Dude. Ich bin der Oriental Guy, noch schlimmer, er benutzt das O-Wort. Er sagt, eigentlich reicht so auszusehen, wie ich aussehe. Ich kann machen, was ich will. Ja, und das macht es unglaublich, das macht schon sehr, sehr witzig tatsächlich, ja.
Ja, ist tatsächlich, ich glaube, am schlechtesten kommen hier unsere drei Weißen halt vor, also Christopher Murney als Eddie Arcadian, der mich irgendwie erinnert hat an den Vater aus Morg vom Ork.
Ja, da ist was dran.
Keine Ahnung.
Sehr komische Leute.
Ja, Mike Starr, sein Bodyguard, das ist auch so ein Gesichtsbekannter, den man irgendwie tausendfach gesehen hat in allen möglichen Serien und Filmen. Und eben hier, wie heißt sie noch
Angela.
Gleich? Angela, genau, Faith Prince, die mich halt von ihrer Art, wie sie eben auch dargestellt wird, wie sie da irgendwie permanent irgendwie hingehaucht auf dem Divan liegt und so, immer unglaublich an hier Miss Teschmacher in der Tat aus Superman und so. Ich fand sowieso, diese ganze Dynamik zwischen den dreien war halt wirklich so ein bisschen wie Lex Luthor, Otis und Miss Teschmacher. Mhm. Oder Macher, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Und so, wie gesagt, die sind eigentlich nur doof.
Ja, ich habe mich tatsächlich auch bei denen gefragt, Stichwort, also mein eigenes Stichwort von vorhin, der Film ist ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Ich finde, er konnte knackige 90 Minuten sein und ich wäre komplett fein damit. Ich habe mich jetzt noch spätestens beim dritten Sehen des Films gefragt, ob man nicht den kompletten Handlungsstrang stark hätte verkürzen können, weil ich finde, weil als Baddie ist eigentlich hier Shownuff oder der Shogun of Harlem, der Bronx, eigentlich vollkommen ausreichend. Weil der ist charismatisch, der ist der denkwürdige Auftritte, an den erinnert man sich eben. Ich meine, Eddie Arcadian ist zwar auch nicht zuletzt aufgrund seines gut gewählten Namens und einiger tatsächlich ganz witziger Szenen mit seinen Piranhas und dem Gezeter von Angela, ist amüsant, aber er ist eben nie bedrohlich. Und ich habe auch beim wiederholten Gucken jetzt nicht wirklich verstanden, wo genau seine Beweggründe sind, so zu handeln, wie er eben handelt.
Na, ich glaube, die Idee, also
ich weiß, dass er will, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, wie er da hinkommt, wohin er
korrekt,
will.
Korrekt. Aber also ich meine, der Film sagt es ja relativ deutlich, dass Eddie Arcadian im Prinzip, sagen wir mal, Leute fördert, um selber berühmt zu werden.
Ja.
So. Weswegen er dann eben Angela als Popstar etablieren will und Vanity, also Laura, die als DJ'n im Seventh Heaven arbeitet, zwingen will, das Video zu spielen. Es ist recht dünn. Es ist tatsächlich relativ dünn und eigentlich nur, so hatte ich zumindest das Gefühl, so eine Art Grund, um Vanity da reinzubekommen und so ein paar Tanz- und Musikszenen drin zu haben und sagen wir mal eine Möglichkeit, also einen Ort für einen Showdown zu etablieren, der halt in den 80ern irgendwie relevant wirkt. Aber ich denke auch, hätten sie eben diesen ganzen Plot rausgenommen und einfach nur gezeigt, wie Shownuff eben Harlem tyrannisiert und dann muss sich eben Leroy gegen ihn auflehnen oder so, das hätte, glaube ich, auch völlig gereicht.
Es wirkt eben so halbherzig. Also wie überhaupt der ganze Film, ich sage ja, der hängt im Grunde nur an dieser Prämisse, du musst jetzt den Meister finden, lieber Leroy Green, beziehungsweise Bruce Leroy, Timac, und dich auf den Pfad der Weisheit und der Kampfeskunst begeben. Nur, die nutzt es ja nur als Aufhänger für ganz andere Sachen. Und das hat mich jetzt weniger gestört, solange wir eben uns im Beisein befinden von wirklich entweder sehr sympathischen oder sehr charismatischen oder beiden oder eben sehr widerlichen, unangenehmen Zeitgenossen wie eben Shownuff, die ja aber auch wiederum lustig ist. Also das macht eben Spaß. Dann stört es mich gar nicht so, dass wir im Grunde den wirklich einen nachvollziehbaren Handlungsstrang aus den Augen verlieren und dann zwischendurch eben Zeit ist für so einen 5-minütigen Skit, wo wir das Familienleben von Leroy Green kennenlernen und das ist auch so, ja, warum? Ach, spielt nichts, tut nichts zur Sache, es ist ja ganz amüsant, ja. Mhm. Aber den hat mich eben doch immer wieder ein bisschen, ich weiß nicht, so rausgerissen aus diesem Groove, aus dieser Stimmung, weil ich dachte, ach stimmt, die gibt's ja auch noch. Vor allem, weil da eben auch, es wirkt so halbherzig, weil die eben auch, da werden spätere Story-Entwicklungen etabliert, die auf eine, ich möchte nicht zu streng sein auf so einer dramaturgischen Ebene, weil ich glaube, das ist nicht das Hauptanliegen des Films, da auf der Ebene zu überzeugen, sondern er will einfach viele Schauwerte bieten und ein Showcase sein für Motown-Songs, die, wie gesagt, wirklich teilweise cool sind, wie hier Sukiyaki Hotsaki Su, den fand ich auch ziemlich gut. Oder zumindest für so einen Novelty-Song mitsummenswert. So. Aber vielleicht macht das auch die Tatsache, dass ich ihn jetzt dreimal gehört habe. Aber das ist so, das wirkt so halbherzig, auch wenn die dann ihre Henchmen dann die Baddies raussuchen und dann treten die alle auf, hier Rock hast du ja bereits genannt, aber da kommen eben noch andere dazu, wie Beast, Cyclone und Crunch, lese ich hier. Ich glaube, wir sehen nur wirklich Beast bei diesem Casting. Mhm. Das ist dieser Typ mit dieser Bärenfelljacke.
Ja, den Kopf auf den Tisch haut,
Richtig, und das ist, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, so zu ungefähr zur Halbzeit des Films, nur damit wir den eigentlich dann 45 Minuten nicht wiedersehen und er dann so quasi für den vorletzten Kampf nochmal so aus dem Hut gezaubert wird, denke mir, ach ja, stimmt, deswegen haben die also Strongman da vorhin gecastet, also irgendwelche schlagkräftigen Rübel.
Es ist relativ belanglos. Ich denke, das ist durchaus richtig. Ich glaube, der Film ist halt am stärksten, wenn er eben bestimmte Vorstellungen halt auf den Kopf stellt.
Ja.
Wie gesagt, wenn eben Timak da mit diesem großen Basthut da durch New York laufen darf, wenn er da versucht, sich mit der Pizza irgendwie bei den Glückskeksen da einzuschleichen, oder natürlich wirklich brillante Szenen, also wirklich ehrlicherweise fast alle Szenen mit Show Nuff sind hervorragend.
Ja, total. Ja?
Wenn sie eben da das Kino da stürmen, während gerade Enter the Dragon, glaube ich, läuft. Ja. Das ist toll. Das ist richtig toll. Ich glaube, hätten sie, hätte, könnte, ne? Und Filme, die es nicht gibt und so. Aber diese Truppe kommt da rein in diesen Kostümen, die irgendwie aussehen wie aus einem Michael Jackson-Video. Machen da eine Show. Das Publikum hat überhaupt keine Ahnung, was die da von ihnen wollen, und offenkundig kennt auch niemand den Shogun of Harlem.
Ja.
Ja. aber sie reißen halt unglaublich das Maul auf und sorgen für Stress.
Ja.
So. Und die Szene ist echt super und over the top, und ich glaube, hätte man das eben, glaube ich, also hätte man sich halt darauf weiter beschränkt, dass wir eben sehen, wie eben diese Gang halt, weiß ich nicht, kleine Ladenbesitzer, wie eben diese Pizzeria-Szene zum Beispiel aufräumen, dann ist, ich glaube, dann wäre der Ansatz, also auch der Ansatz, warum eben Show Nuff eben so einen Hass hat auf Leroy, vielleicht auch noch verständlicher und so. Und,
total. Es hätte dem Film super zu Gesicht gestanden, weil auch, ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, schon 53 Mal erwähnt, du wie ich, der Film ist einfach nett. Dem kann man nicht böse sein. Das ist ein wirklich herzensguter Film, glaube ich. Ja. Der ist zwar natürlich mit kommerziellem Kalkül entstanden, so von wegen, was funktioniert gerade, Motown-Songs, Karate-Kid und ein bisschen Fantasy dazu. Ja. Also das ist einfach eine unwiderstehliche Mischung. Mhm. Und der Film war ja durchaus auch finanziell auch profitabel.
Ja.
Also wie gesagt, die Beweggründe, den Film zu produzieren, sind kommerziell, aber im Rahmen der Möglichkeiten dieser Produktion ist er eben super authentisch, nahbar, liebenswert. Der hat irgendwie sein Herz komplett am rechten Fleck. Ja. Und ich finde eben, da wirkt so ein richtiger Baddie, der eben sagt, oh, ich habe hier größere Ambitionen und ich will hier dieses und jedes Ziel erreichen und das auch gerne mit kriminellen Mitteln. Mhm. Wie Eddie Arcadian und seine Crew, die passen für mich da gar nicht so rein. Dann lieber so einen Schurken in dicken Gänsefüßchen wie Show Nuff, der im Grunde ja eigentlich nicht wirklich irgendwas Böses tut. Ich meine, der ist ein Rüpel und der geht über Leute drüber und der sammelt bestimmt auch gerne mal irgendwie hier und da Schweigegeld und Bestechungsgeld und wie was auch immer ein und sorgt dafür, dass irgendwie seine Crew die Hood regiert.
Ja.
Aber der scheint nicht so wirklich ein großes kriminelles Mastermind zu sein, sondern einfach irgendwie nur so ein Typ, der einem eben, wie die Leute, die einem früher das Butterbrot in der Pause geklaut haben.
Ja, ja,
genau. Und ich finde, so einer passt echt gut einfach in diesen Film und der passt eben auch, der steht eben Leroy Green auch gut als Gegenspieler zu Gesicht und Eddie Arcadian eben so gar nicht.
Ja.
Weil das ist ein weißer Mann mittleren Alters, der einfach sehr viel Geld verdienen will.
Absolut. Ich meine, es ist, deswegen glaube ich, nimmt der Film sich auch 20 Minuten Zeit für den Showdown zwischen Leroy und Shownuff. Und Eddie wird halt irgendwie in einer halben Minute irgendwie abserviert, weil der eben auch keine physische Gefahr darstellt. Und der Film ist halt nun mal sehr physisch. Ne? Also und das macht er im Übrigen sehr, sehr gut. Die Kampfszenen sind sehr schön choreografiert und die können schon was. Also Timer kann was und Julius Carey kann was und also tatsächlich dachte ich sogar im Showdown, ich hätte gar nicht diese Glow-Effekte, also Rot und Gold, gebraucht, ehrlicherweise. Ja. Wobei es irgendwie ganz cool ist. Also irgendwie ist es wiederum putzig. Na,
Ich dachte auch, das sei was Allegorisches, den ganzen Film gegenüber, als ich den zum ersten Mal sah und dachte, ja, The Glow, das ist etwas, was du fühlst, aber nichts, was du siehst. Und dann sagt der Film eine Viertelstunde vor Schluss und hier ist der Glow. Und dann fangen die einfach an, fangen deren Körper alle an zu leuchten.
Das ist schon schön. Also,
subtil geht anders, aber das ist auch okay.
Subtil geht deutlich anders, ja. Ja, ich glaube vielleicht, sagen wir mal, so eine ich meine, es ist ja so, Leroy ist ja so ein Außenseiter und wird ja eben auch von der eigenen Familie eben stark belächelt, weil er eben sich diese asiatischen Gepflogenheiten so angelernt hat, dass er sich irgendwie vor seinen Eltern verbeugt, bevor er sich dann wie an den Frühstückstisch setzt und sowas. Und da hat man eben seinen Bruder, der eben, sagen wir mal, eher dann doch in die andere Richtung geht. Und die beiden haben halt so ihre Probleme miteinander, was auch nett ist, aber vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert wird so im Laufe des gesamten Films, aber irgendwie auch wiederum ganz nett ist, wenn eben die Brüder dann wieder zusammenfinden und so. Ich glaube ja tatsächlich eine, sagen wir mal, wirklich überschaubare, relativ simple Origin-Story, wie man das vielleicht dann ein paar Jahre später hatte in dem ersten Turtles-Film.
Ja.
Warum nicht? Ne? Also einfach nur die Baddie Gang als Baddie Gang und das reicht dann auch.
Ne? Ja. Ich glaube, die Beziehung zu seinem kleinen Bruder wirkt für mich sehr, sehr Sitcom inspiriert.
Ein bisschen.
Ja, ich kann auch den Finger nicht drauflegen, aber vielleicht ist mir der Gedanke auch nur gekommen, wenn man hier Keisha Knight Palmer,
natürlich,
Rudy aus der Cosby Show in einer kleinen Nebenrolle sieht als kleine Schwester von Leroy.
Stimmt, ja.
In dem Moment dachte ich mir, also als dann diese Geschichte mit dem Bruder anfängt und ihm da quasi habt der 10-jährige, 12-jährige, 9-jährige, jo, alter Oma, der ist knirpst und sagt hier, hey, ich zeig dir, wie man die Ladies beglückt. Dachte ich mir, okay, das ist so ein bisschen jedes Sitcom der 80er, frühen 90er Jahre.
Ja, ja.
Bis dann sowas kam wie Roseanne oder eine schrecklich nette Familie und quasi so ein bisschen so ein neues Regelwerk etablierten für Sitcoms. Guckte sich jede US-Sitcom so.
Ja, klar. Auf jeden Fall. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich find die Kinderdarsteller hier gar nicht so schlimm wie sonst üblich.
Nee.
Vor allem der kleine asiatische Junge am Ende, der da mitprügeln darf, der ist erstaunlich beweglich und
wie der sich freut, selbst wenn er nur im Hintergrund steht, auf seinen Einsatz wartet, du siehst so total, wie der strahlt, wie ein Honigkuchen fährt, sich darauf freut, dass er hier machen darf. Also.
Sehr cool. Wo wir aber übrigens gerade bei kurzen Gastauftritten sind, William H. Macy.
Ja,
ist einmal kurz
im Alter
dabei.
Von 16 Jahren. Ne?
Also, sah trotzdem aus wie 45, aber ja.
Du wolltest diese Jacke haben, die er da trägt, ne?
Sie ist mir aufgefallen.
Die so aussieht wie aus 20 verschiedenen Jacken zusammengenäht. Oder?
So war das halt in den 80ern, meine Güte.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt auch gebraucht bis zum Wiedersehen, damit er mir aufgefallen ist. Vielleicht, weil ich damals im Kino zu viel Spaß gehabt hatte und auf andere Sachen Wert gelegt habe, meinen Augenblick gerichtet habe. Aber ich dachte, dies war William H. Macy, interessant. Und dann als irgendwie, als Assistent von Vanity, den aber Vanity einfach mal so wegdrückt und ignoriert weitgehend. Mit Reto nur, lass mich mal.
Ja. Ja. Und auch einmal ganz kurz Chess Parmentary.
Ja, sehr schön.
Ist auch mal mit dabei, was auch immer schön ist.
Ah ja, stimmt, in dieser einen Szene, wo da die Tasse fallen lässt und drauf steht Kaiser Sosi Porzellan, stimmt, ja. Hood number two. Ja, ist interessant. Ich ich gucke mir tatsächlich auch meistens Abspende an bis zum Ende und ja, ich finde auch interessant, wie hier die Figuren benannt wurden. Einige haben volle Namen bekommen, andere heißen einfach nur Hood Number One, Number Two und
ja,
so.
Ja, ja,
ja. Und dann wiederum ganz kleine Rollen mit vollständigen Namen. Macht sich mal gut im Resümee, im Lebenslauf tatsächlich.
Ja.
Wenn du eben nicht im Hood Number Three bist, sondern John Slaughter oder sowas.
Genau. Eine Sache, ich möchte auch, du hast ja völlig recht, man kann im Film nicht böse sein,
nee,
will es auch gar nicht, ich habe da überhaupt kein Interesse dran rumzumäkeln. Aber eine Sache ist mir während des Sehens doch auch aufgefallen, dass er bei aller Liebe zu seinen Ursprüngen, also Bruce Lee und was dazu zugehört, recht jovial umgeht, glaube ich, mit dem Kodex.
Ja.
Ne, dass eben Leroy offenkundig überhaupt kein Problem hat, die drei Gangster, die Vanity ins Auto zerren wollen, nach Strich und Faden zu vermöbeln. Aber eben, wenn Shonuff da bei ihm in der Dojo auftaucht, sich nicht auf den Kampf einlässt und dann eben, sagen wir mal, im Zuge der Plotfortführung dann eben als Feigling bezeichnet wird und so. Das ist so, weiß ich nicht. Ja, dann darf er als Ninja bei Eddie Arcadian auftauchen und sein Gesicht eben sogar ins Piranha-Becken tauchen.
Ja.
Na, aber aus dem Kino stiehlt er sich raus, um nicht kämpfen zu müssen und so. Also, na, da ist er nicht ganz konsequent, glaube ich, der Film.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich glaube, das könnten auch einige Menschen, die den Film vielleicht jetzt nicht gesehen haben oder seit langer Zeit nicht gesehen haben, uns als vielleicht zu harsche Kritik auslegen oder Nitpickerei. Aber es fällt, ich gebe dir absolut recht, es fällt definitiv auf, wenn man den Film einmal oder mehrmals konzentriert guckt, dass da überhaupt kein roter Faden zu erkennen ist. Also er trifft ja sogar auf Joey, der noch damit konfrontiert, so von wegen hier Bruce oder Leroy, du hast uns immer beigebracht, man lernt quasi Kampfkunst, um sie nicht anwenden zu müssen. Und ja, und dann fängt er eben Joey an zu erzählen, was er sich jetzt ausgedacht hat dazu.
Ja.
Und dann wiederum bricht eben Leroy mit seiner eigenen Überzeugung wieder und wieder. Ich glaube, sogar einmal liegt einer der Baddies am Boden und er setzt so seinen Fuß drauf und es wird einem zumindest auf der Tonspur durch so Knacksgeräusch vermittelt, er hat ihm gerade das Genick gebrochen.
Ja, es ist halt auch so ein klassischer Bruce Lee-Move halt, ne? zumindest nicht sympathisch. Ja.
Nee, aber der steht später wieder auf, der Typ, aber so in der Szene dachte ich, oh, der hat den gerade umgebracht.
Ja, ja.
Verdammt nochmal.
Ja.
Und dann ist aber eben, und das bricht sich eben so mit dieser guten, naiven Art, die er fast hat, dass wenn er eben auf Vanity trifft da im Nachtclub und sie schafft eben so eine romantische, sinnliche Atmosphäre und will an seine Wäsche und er sieht eben dieses Bruce Lee Video und ist komplett verzaubert von seinem großen Idol und weiß ich nicht, lässt so den 10-jährigen kleinen Nerd und Fanboy raushängen und das bricht so ein bisschen mit dem eiskalten Killer Leroy.
Ja, ist wohl wahr. Aber wie sag mal, hätten sie das eben komplett darauf beschränkt, dass er erst gegen Ende dann zeigen darf, was er kann, dann wäre der Film, glaube ich, langweilig geworden. Und das kann man ihm nun wirklich nicht vorwerfen. Der Film ist nicht langweilig. Und auch sonst so beim Gucken ist das schlüssig irgendwie.
Ja.
Und selbst die relativ belanglose Story rund um Eddie Arcadian führt ja die Story weiter.
Ja,
und wir kommen von A über B zu C und das ist alles amüsant und eben nachvollziehbar.
Amüsant und nachvollziehbar, ja. Das erste auf jeden Fall, das zweite mit Abstrichen, ja. Aber genau, also er verzettelt sich so ein bisschen und hätte es eigentlich gar nicht nötig, aber das ist jetzt wieder schon wieder diese diskursive Ebene, von wegen wir reden über Filme, die es nicht gibt und das ist nicht dieser Film. Und der ist auch gut so, wie er ist. Ich habe noch eine Frage an dich als größeren Musikkenner, als ich es bin. Jetzt mal mit Ausnahme von Prince und zwei der anderen Musikern, auf die ich sehr, sehr stehe.
Glaube ich,
bist du musikalisch einfach sehr viel bewanderter. Weißt du, aber ich erwarte jetzt nicht wirklich was gerade Antwort drauf. Weißt du, ob diese Songs auch alle, die wir hier hören, auch kommerziell vertrieben wurden? Wir haben ja bereits gesagt, es gibt auch durchaus so 2, 3, 4 Novelty-Songs, wie ich habe Sukiyaki Hot Sukisu, wo ich einfach denke, ja, die funktionieren noch so als Single, das könnte ich mir vorstellen, dass die auch im Radio gespielt werden. Aber dann haben wir eben auch so Sachen wie hier den Song von Angela, also Faith Prince, die übrigens auch eine etablierte Broadway-Darstellerin ist. Also die,
mittlerweile zumindest.
Mittlerweile zumindest. Die sowas singt hier wie You Want a Test Drive in diesem Gaga-Kostüm mit den Reflektoren auf den Hupen, auf den Brüsten. Ich muss gerade an City Hunter denken, wo Jackie Chan diese Halluzination hat, wo er sich da die Hamburger immer imaginiert auf die Brüste, auf die Oberweite seiner Partnerin.
Ich erinnere mich, ja.
Wurde sowas kommerziell vertrieben?
Ich glaube nicht.
Nee.
Also ich hatte mich das auch gefragt und deswegen hatte ich mal reingeguckt, was das Soundtrack-Album so zu bieten hat. Das ist tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel Interessantes. Mhm. Also ja, der Song Last Dragon, der dann über einen Abspann läuft, der ist natürlich da drauf. Ansonsten, ja, Rhythm of the Night, geschrieben von Diane Warren und von DeBarge gesungen, performt so. Das ist natürlich ein großes Ding, das läuft ja heute noch im Radio.
Ja.
Und ansonsten war es, glaube ich, ein Versuch, eben Seventh Heaven von Vanity zu etablieren. Ist, glaube ich, misslungen, hat, glaube ich, ein Razzie gekriegt oder
das
so.
Das heißt ja nichts.
Nee, natürlich nicht. Aber ansonsten, ja, ich meine, da sind dann, also Stevie Wonder ist auf dem Soundtrack drauf und Charlene. Von Charlene kenne ich eigentlich nur I've Never Been To Me, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ansonsten habe ich so das Gefühl, dass der Soundtrack nicht so erfolgreich war, wie er vielleicht hätte sein können oder dürfen.
Ja.
Aber man hört tatsächlich deutlich mehr im Film, was auch mit dem Film zu tun hat, als was dann letztendlich auf dem Soundtrack-Album gelandet ist.
Ja.
Das ist schon fast ein bisschen schade. Ich glaube, der Soundtrack wäre lustiger, wenn man eben die Novelty-Songs drauf hätte.
Auf jeden Fall kriegt der Tanz des Drachen The Last Dragon, Barry Gordy's The Last Dragon von uns eine dicke Empfehlung. Und der ist auch gut verfügbar. Also nicht wieder meckern von wegen, die Filme kann man alle nicht gucken. Ich hab ihn sogar auf einer 4K UHD hier und die hat eine deutsche Tonspur und die ist zumindest im europäischen Ausland verfügbar. Ich weiß nicht, ob man die auch beim deutschen Fachhandel kriegt, aber den gibt es hochauflösend. Anscheinend hat Sony da immer doch die Hoffnung, dass sich der Film irgendwann hier bezahlt macht für alle Beteiligten. Also,
ja, wie ja gesagt, also im englischen Sprachraum ist er ja durchaus geschätzt und mimifiziert.
Mimifiziert ist Alida Fox noch nicht aller Orten, aber vielleicht sind wir bald auf dem Weg dahin und dann wird es dir vielleicht zu viel und du sagst, nein, mit so viel Popularität und Erfolg kann ich gar nicht umgehen, aber bis dahin sag doch mal, wie kann man zu deinem Erfolg beitragen?
Ich bin mir nicht mal so richtig sicher, ob ich Alida Fox Memes gerne sehen wollen würde, weil dann würden sich die Leute vielleicht nur lustig machen. Ich nehme ja meine Arbeit sehr ernst. Und wenn man sich davon überzeugen möchte, wie ernst ich meine Arbeit nehme, und wie viel Liebe ich da reinstecke und was für Referenzen ich da auch immer so drin habe, dann empfehle ich ja den ersten Sammelband, den man kaufen kann auf alinafox.de. Da gibt es einen Shop, da sind die ganzen Hefte verfügbar, da sind die Hörspiele verfügbar, da ist eben der Sammelband verfügbar. Und ansonsten gibt es noch so ein paar andere Sachen, die man sich durchlesen kann auf der Webseite. Und ich freue mich halt immer, wenn man mich unterstützt. Jetzt ist demnächst Weihnachten. Ich glaube, ich krieg das sogar noch verschickt. Vorher, wenn man das verschenken möchte.
Ja,
zum
Beispiel. Wenn man es bei Patreon hört, schon. Ansonsten ist Weihnachten, glaube ich, nämlich schon vorbei.
Also das kann man auch zu Neujahr, zu, weiß ich nicht, zu den Heiligen Drei Königen, zu Geburtstagen.
Genau, ja.
Hanukkah, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, das geht, man kann das machen, man kann mich damit unterstützen. Ich freue mich da sehr, wenn man es tut und ich male immer meinen Namen drauf und schicke auch noch eine Zeichnung mit dazu. Und genau, alinafox.de ist die Quelle.
Ja, die Quelle für alles Gute. Und wer dort war, virtuellerweise, besucht gerne patreon.com/Bahnhofskino oder ruft einfach Bahnhofskino der Patreon-App auf. Das kann man ja alles machen. Da gibt es auch in Zukunft wieder in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren hoffentlich wieder ganz regelmäßig jede Bahnhofskino-Folge und andere Gastfolgen eine Woche vorab. Es gibt regelmäßige Bonusfolgen. Man kann Zugriff erlangen auf unseren Discord-Server, und wo man dann fleißig mitdiskutieren kann mit mir. Und Daniel kommt auch ab und zu mal rein. Und natürlich Zugriff auf unser ganzes Archiv der letzten, nicht der ganzen letzten 13 Jahre, weil acht Jahre davon sind öffentlich, aber auf der ersten 5 Jahre. So, das ist Patreon-exklusiv, genau. Also danke für eure Förderung.
Vielen Dank auch meinerseits.
Wir sprechen über Speed, aka den Film, den ich mittlerweile mitsprechen kann, den ich, oh Mann, nicht aufgesungen haben mit der Muttermilch, die für meine filmische Prägung verantwortlich ist, aber ich glaube, seit Erscheinen 1994, wir haben ja noch eine gerade noch 30th Anniversary Edition, also mit dieser heutigen Podcast-Folge zu Speed, den ich seit Erscheinen unzählige Male geguckt habe. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe den seit Jahren auf dem Zettel, so gedanklich. Ich habe allerdings nicht gedacht, dass wir darüber sprechen, weil ich auch immer so ein bisschen vorsichtig bin bei dir und mir und frühes Mid-90er-Jahre-Action-Kino, das von deiner Seite oft begleitet wird mit von Gedanken wie, ja, das ist ja nicht so meine Art von Kino. Mhm.
Ja, ist richtig. Ist richtig. Und dafür bin ich aber im höchsten Maße begeistert.
Ja.
Und das ist dann auch immer so ein bisschen der Punkt, wo ich mich ärgere, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin.
Ich kann dir was sagen, wenn man dir mit 15 guckt.
Ja.
Wow.
Verdammt.
Ja, gut, du warst damals 20 oder 19.
Ich wollte gerade sagen. Ja, genau. Das wäre. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Noch im Teenager-Alter, das wäre okay.
Ja, gerade noch, ne? Hm. Aber ganz ehrlich, 94. Hatte ich, glaube ich, schon andere Sachen im Kopf als,
das. Leider. Erwachsene Sachen wahrscheinlich.
Ja,
und so Sex schon. Und Mädchen und so.
Ja, Drogen. Und meine. Und, nee, das nicht. Aber meine Ausbildung und Zeug. Und,
Ausbildung.
Genau, nee, aber das ist. Ernsthaft, also da ist wirklich was an mir vorbeigegangen und aber ich meine, umso mehr freue ich mich, dass ich ihn jetzt entdecken durfte. Mhm. Und wirklich, meine Güte, also ich war schon lange nicht mehr so gespannt, so nägelbeißerisch drauf bei einem Film, weil der ist wirklich echt ziemlich geil, muss man mal ganz ehrlich sagen.
Oh, cool.
Doch, durchaus. Und das muss ich auch sogar sagen, ich war, wir haben es jetzt, glaube ich, etabliert. Mhm. Ich bin jetzt bei Action-Kino eher skeptisch und als der Film anfing, dachte ich so bei mir, ja, dieser Vorspann ist langweilig.
Ja?
Naja, diese ewig lange Fahrt, ist mir, super, das Haus ist hoch oder der Schacht ist lang.
Nein, ja.
Und ich dachte, bei mir kommst du jetzt auch mal langsam zum Punkt und dazu dann auch noch diese unglaublich schreckliche Schrift, dieser Font, den sie da genommen haben.
Ja.
Guck mal, was mein 486er PC so kann. Ah, nee, ich dachte wirklich, mir schwante echt Übles, wirklich Übles. Und meiner deutlich besseren Hälfte, wir haben den tatsächlich mal wieder zusammengeguckt, ebenfalls, die unkte auch schon rum. Ja. Und ich dachte dann irgendwann, nee, du, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal drauf einlassen. Und wir wurden auch nicht enttäuscht, weil die folgende Szene, also mit Jeff Daniels und Keanu Reeves gegen Dennis Hopper eben im Fahrstuhlschacht, das ist schon, das war schon ein richtig geiler Auftakt. Bei dem ich schon schweißnasse Hände bekam. Also es war schon richtig, richtig cool. Das halt, also praktisch so eine Gefühlsregung, so ein Wechsel von also um 180 Grad gedreht quasi. Damit hatte ich nicht gerechnet, aber da hatte mich der Film halt schon und ließ auch nicht mehr los. Ne? Also bis zum Ende, obwohl ich auch dann zugeben muss, dass, sagen wir mal, gegen Schluss dachte ich so bei mir, naja, Showdown auf der U-Bahn war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Aber es war immer noch cool und immer noch sehr spannend. So, und dann, ernsthaft, also wirklich spannender, toller Film mit einem Haufen super Schauspieler und noch mehr größerem Haufen Gesichtsbekannter. Cooles Ding.
Womit wir ja den ganzen Film fast schon besprochen hätten, von Anfang bis zum Ende.
Das war's dann. Schön, dass ihr da wart.
Wie unser geschätzter Hörer Dirk letztens auch im Discord schrieb, je älter man wird, desto weniger kann man einfach dieser Nostalgie entkommen und desto mehr wertet man eben auch neue Seherfahrungen daran, ob sie dieselben Gefühlsregungen auslösen können, wie etwas, was man vielleicht als Kind oder Teenager gesehen hat. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche dem so ein bisschen dieser Realität, das ist ja, damit hat Dirk ja absolut recht, auch zu entkommen, indem ich sage, so, ich bin immer noch offen für Neues und ich kann auch neue Sachen immer noch genauso cool finden wie den ganzen alten Scheiß. Aber im Falle von Speed jetzt beim Wiedersehen merke ich doch, das macht doch mal was anderes mit mir, weil Oktober 94 kamen ja die deutschen Kinos, der kam nach Deutschland mit auf einer Welle von Wohlwollen und jubilierender Berichterstattung im Sinne von, guck mal, das ist der kleine Actionfilm, der was kann, also so ganz so klein ist er nicht, das ist eine Studioproduktion und ich meine, Keanu Reeves war jetzt irgendwie auch kein großer Star, aber zumindest schon mal präsent gewesen in Point Break und natürlich zuvor in dem Bill und Ted Film. Und also er war jetzt kein Niemand. Dennis Hopper war auch mitnichten ein Niemand. Sandra Bullock, ja, hatte man in Demolition Man gesehen, aber weit davon entfernt, ein Superstar zu sein. Mhm. Der Film von Regiedebütanten Jan de Bont, vormals meistens Kameramann eben gewesen für Leute wie Paul Verhoeven. Toller Kameramann, muss man sagen. Also ich finde immer noch, Basic Instinct ist einer der wunderschönsten Studiofilme der 90er überhaupt. Als Regiedebütant, das ist alles so, also sagen wir mal so, Produktionsbudget auch nicht das allergrößte. Das ist jetzt kein Film auf dem Papier, wo man gesagt hätte, ja, das wird das Ding des Sommers 1994. Und dann wurde das eben und er hat so viel Kohle eingespielt. Ja. Und dann kam er nach Deutschland mit 4 Monaten Verzögerung, also 4 Monate nach dem US-Kinostart. Und da hatten sich natürlich die Leute von der Cinema und von der Hör zu und TV-Spielfilm und allen Blättchen da, Kino- und Fernsehblättchen, schon die Finger wund geschrieben, von wegen, das ist der heißeste Scheiß. Und ich war auch total heiß drauf. Und ich fand den toll.
Ich glaube, ich glaube, was du gerade beschrieben hast, das hat bei mir ganz häufig dazu geführt, dass ich so Hypes dann irgendwie abgelehnt habe.
Wir hatten dieses Gespräch schon häufiger in Bezug auf andere Stoffe. Und
Batman zum Beispiel. Ja.
Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst. Du bist
keine
wahnsinnig.
Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich erinnere mich an unsere Batman-Unterhaltung. Ich denke mir, es ist 1990, du bist Teenager in der besten Zeit deines Lebens und du sagst, nö.
Und ich bin Comic. Ja. Zeichner und einigermaßen informiert alles. Ja, aber nee, ist keine Ahnung.
Also, nee, das brauche ich nicht. Ich weiß, ja, aber du bist kein Keanu Reeves-Fan oder Dennis Hopper-Fan oder, ach, ich weiß nicht, aber.
Unwahrscheinlich.
Wer ist eigentlich nicht Dennis Hopper-Fan? Also, ich möchte auch sagen, auf dem Papier gibt der Film, also konzeptionell nichts her, von dem man sagt, ja, das muss ich sehen. Wobei natürlich habe diese Stipp langsam im Bus-Prämisse schon toll ist, tatsächlich.
Ja. Da musste ich auch ein bisschen dran denken, logischerweise. Ich hatte gerade letztens zu meiner deutlich besseren Hälfte gesagt, es ist nicht Weihnachten, bevor Hans Gruber nicht vom Nakatomi Plaza runterfällt. Ja. Wir sollten ihn eigentlich mal wieder gucken. Jetzt nach Speed dachte ich so bei mir auch, nö, also jetzt nochmal Die Hard, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, aber ja.
Ich wollte zum Vorspann sagen, du hast recht mit dem Font. Also wenn Speed da der Filmtitel reinrollt ins Bild, sieht es absolut grässlich aus. Also mit so einer Typo, die hat Serifen, glaube ich, und das sieht einfach scheiße aus. Das sieht man nicht für eine Actionfilm-Titel-Typo. Das ist Müll. Aber davon abgesehen, ich meine, selbst davon bin ich Fan. Ich mag den Score von Mark Mancina. Der ist jetzt nicht der allerbekannteste Komponist, aber sein Speed-Theme ist sehr, sehr eingängig, sehr einprägsam und wurde x-fach zitiert. Also ich glaube, es gibt kaum Actionfilm-Trailer, der in den 2-3 Jahren nach Speed da rauskam, ohne dass da irgendwie das Speed-Theme dann lief. Ja. So als Tap-Music für den Trailer.
Ja.
Und der hat sich eben auch in der Nische auch durchaus etabliert. Also danach noch die Scores geschrieben für Bad Boys oder Money Train. Also das ist vor allem, der blieb eben auch seinem Fach da, seinem Genre da treu. Und ich finde, dem, was er macht, ist es gut. Diese Fahrstuhlfahrt, die sie ja gedreht haben mit Miniaturen, also die haben ja einfach einen kleinen Fahrstuhlschacht danach gebaut und die Kamera durchfahren lassen und dann eben einfach digital repliziert, damit sie nicht irgendwie 20 Stockwerke bauen müssen, sondern nur 5 oder so.
Ja.
Dazu gibt es ein eigenes kleines Making-of und das war eben dann auch damals auf der DVD war das, die ich mir dazu gekauft hatte. Und ich hab das alles aufgesogen tatsächlich. Im späten Teenager-Alter, in meinen frühen 20ern und dachte, wow, cool, ist das alles cool, ist das alles cool. Irgendwann war es nicht mehr cool, aber ich habe da eine völlig andere Wahrnehmung von diesem Anfang als du. Ich gucke das an, denke mir, ah ja, cool, so haben die das gemacht und ach hier und da ist der Schnitt, den man nicht sieht. Und jetzt kommt gleich Dennis Hopper und steckt dem Typen da einen Schraubendreher ins Ohr.
Aber mal ab, also quasi in dem Moment, in dem im Prinzip die Kamera rausfährt, aus diesem langen Schacht und eben die Credits vorbei sind, fängt es ja auch an gut zu werden. So, ne? Also ich verstehe natürlich, was der Vorspann von mir will und im Nachgang dachte ich auch so bei mir, es ist auch sehr clever und es ist auch ganz gut, dass der Vorspann eben das ist, was er ist, damit ich als Zuschauer auch weiß, wie elendig lang eben dieser Fahrstuhlschacht tatsächlich ist, ne, und so. Aber es war, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es hat mich in den ersten 30 Sekunden, 45 Sekunden einfach nicht gepackt. Aber es hat mich gleich danach gepackt und danach war ich gepackt bis zum Ende.
Ich habe mir diese Frage die ganze Zeit gestellt. Gefällt das Daniel jetzt beim Wiedersehen? Weil ich kann mir mittlerweile den Luxus erlauben. Ich habe den Film um die 20 Mal gesehen, denke ich. darüber nachzudenken, weil ich nicht mehr auf jede Dialogzeile, auf jeden Actionbeat achten muss. Gefällt Klar. das Daniel? Wie wirkt das heute, 30 Jahre später? Ist das alles ja. so ein bisschen cringe oder auch vielleicht auch so ein bisschen peinlich? Hat sich da einiges überholt? Es gibt sicher so ein paar Momente, die sind, ich möchte nicht sagen, die sind schlecht gealtert, die sind gealtert, eindeutig, ja, aber ja. ich glaube nicht so, dass es wehtut jemals, dass man da drauf guckt und denkt, ah, so war das, ist das dämlich. Ich meine, weil wenn jemand ganz furchtbare Klamotten trägt zum Beispiel oder etwas zum Beispiel auf technischen Gimmicks rumgeritten wird, die heute einfach so nicht mehr existieren, da habe ich ja öfter mal so ein Problem mit in Actionfilmen oder in Thrillern, wenn dann eben sehr, sehr stark in den Fokus technische Mittel, Spielzeuge rücken, die es einfach heute so nicht mehr gibt. Und ich denke, oh, jetzt haben die echt eine komplette Dialogszene rumkonstruiert um diesen Pager.
Ja. Damit habe ich gar nicht so große Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihm, naja, wir wissen es ja alle, bin ja ein großer Freund von Cobra übernehmen Sie und das ist ja nur noch ein paar Jahrzehnte älter und wenn sie da dann, weiß ich, eine ferngesteuerte Hubschrauberdrohne einsetzen und dafür 10 Minuten brauchen, um sie zu erklären und zusammenzubauen. Ich finde das ja cool. Mhm. Ja, also von daher, nee, damit habe ich tatsächlich gar nicht so eine Probleme. Und ich hatte auch hier so keine größeren Probleme. Ganz im Gegenteil. Ich fand es tatsächlich eher spannend zu sehen, wie eben Keanu Reeves doch relativ früh in seiner Karriere schon diesen recht natürlichen Schritt zum Actionstar macht.
Ja,
weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt kannte ich ihn auch wirklich fast ausschließlich aus Bill und Ted. Mhm. Was nicht, nein, das stimmt natürlich nicht. Ich glaube, ich hatte ihn auch gesehen in
My Own Private Idaho. Was hat er noch so?
Nee, den habe ich tatsächlich, glaube ich, damals nicht gesehen, aber hier Gefährliche Liebschaften.
Mhm. Ah ja, sehr schön. Ne?
Und Dracula. Nee, Dracula habe ich auch relativ spät erst gesehen. Das war auch so ein gehypter Film.
Ich sagen, da war der Hype zu groß.
Ja, ernsthaft, ohne Scheiß. Und ich mochte ihn nicht, als ich ihn gesehen habe, muss ich dazu sagen. Ja. Aber
ich auch nicht. Ja.
Genau, also von daher, aber mit was für einer Mühelosigkeit er in diese Rolle rückt, ist schon nicht uninteressant. Ich habe ihn jetzt auch auf Englisch mir angeguckt und war ganz happy, weil Keanu Reeves' eigene Stimme klingt ja oftmals ein bisschen tump.
Ja.
Ja, und wenn Dennis Hopper sich darüber lustig macht, dass Jeff Daniels' Figur Harry, wo der Kopf der Unternehmung ist, also der Partnerschaft, dann funktioniert das in irgendeiner Form, so wie Jack dargestellt wird, so wie Keanu Reeves ihn gibt und wie er eben auch spricht. Wenn er mit seiner regulären Synchronstimme, die sie ja dann irgendwann auch hier David Duchovny gegeben haben für Fox Mulder und so, dann ist das, glaube ich, deutlich schwieriger nachzuvollziehen, weil die Synchronstimme gibt Keanu Reeves gerade auch in der Phase seines Schaffens eine Tiefe, die er so nicht hat.
Danke. Danke, so. Du hast absolut recht. Ich habe mich auch dem vehement widersetzt, weil ich tatsächlich auch lange Zeit, also bis Mitte, Ende der 90er, bis es eben auch bis DVDs aller Orten waren und Möglichkeit einfach gegeben war, Filme im Original zu sehen, mich immer diesem Sprüchen so von wegen Keanu Reeves Schauspiel sei auf flach komplett widersetzt, weil ich dachte, das stimmt doch einfach gar nicht, das ist doch Quatsch und so. Und dann habe ich eben auch angefangen, ihn zu hören auf Englisch und dachte, ja doch, das ist merkwürdig. Also oft hast du ja gerade im Deutschen durch die Synchronisation den gegenteiligen Effekt, dass eine Performance komplett abflacht.
Ja.
Gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo eben Sachen extrem schnell synchronisiert werden müssen, weil sie global zeitgleich veröffentlicht werden müssen auf Disney Plus und du kriegst eben 2 Tage vor Release erst das Synchrondrehbuch quasi geschrieben und dann erst die Sprecher gesucht. Aber damals, ich gebe dir absolut recht, ich finde auch, der hat eine Tiefe durch seine deutsche Synchronstimme, die er im Original oft nicht hat. Ja. Ich mag ihn wohlgemerkt als Schauspieler.
Ich mag ihn auch. Und ich glaube auch, sagen wir mal, vielleicht auch durch die Qualität, die er in den letzten Jahren halt dazu gewonnen hat. Also, wenn ich sage die letzten Jahre, dann rede ich seit, vermutlich Ende der 90er, also 25 Jahre oder sowas.
John Wick? Hör mal.
Ich meine seit 25 Jahren.
Okay.
Ich sage nicht die letzten 5 Jahre, sondern ich sage die letzten 25 Jahre. Mhm. Ich finde ganz cool, mittlerweile kann ich so drauf gucken und sehen, wie er aber eben auch damit spielt und arbeitet und eben das versucht einzusetzen, diese, sagen wir mal, dieses Hindernis. Mhm. Ja, zum Beispiel, als wir über Johnny Mnemonic geredet hatten vor ein paar Jahren, da dachte ich eben auch, das ist, also die Johnny ist tatsächlich gar nicht so eine besonders tiefe Figur und dadurch, dass eben Keanu Reeves ihn im so spielt, wird das eigentlich fast noch ein bisschen deutlicher. Und damit kann ich das ein bisschen mehr gutieren eigentlich. Ja, und hier finde ich es eben wirklich ausnehmend passend für Jack. Das passt schon sehr, sehr gut. Ich finde Jeff Daniels macht seine Sache hervorragend. Ja. Ich mag ihn ja meistens.
Gutes Sandra Jahr für Jeff Daniels. Dumm und Dümmer kam, glaube ich, im selben Sommer raus und beides Mega-Hits gewesen.
Ja, ne? Und ich hatte gerade letztens gelesen, dass das Studio wohl Jeff Daniels auch nicht wollte, weil er eigentlich für andere Rollen bekannt war und dass er eben so sehr unterschiedlich spielen konnte, hat ihm auch gut gestanden. Mhm. Sandra Bullock ist hervorragend hier, ist unglaublich, unglaublich putzig. Und ich habe mich halt einfach sehr gefreut, halt diese ganzen anderen Gesichter zu sehen. Ob das jetzt eben Joe Morton ist als Mac, Alan Ruck, den man, ich glaube, halt also neben Ferris macht Blau nur mal kurz gesehen hat in Star Trek Generations? Ist er in 6 oder ist er in Generations? Ich weiß es nicht mehr so genau.
Ich glaube, er ist in Generations.
Genau. Bin ich mir also sicher. Keine große Karriere gehabt, bis er dann irgendwann hier Spin City gemacht
Richtig,
hat.
Richtig, ja.
Und Glenn Plummer, freue ich mich auch immer, ihn zu sehen. Ne?
Mentor von Nobby Malone in Showgirls, wer erinnert sich nicht. Ja,
aber ich denke natürlich vor allem erstmal an Jericho One aus Strange Days oder hier Menace to Society und so eine Sachen. Ne?
Beth Grant hier als Passagierin, die durchdreht, die auch, glaube ich, immer so diese Art von Rollen spielt, so Frau mittleren Alters, die nicht alle Nerven beisammen hat.
Ja, genau. Das ist
Ich steige aus.
ja. Genau. Also,
nee, was ich tatsächlich trotz 20-fachen Sehens nie vorher wahrgenommen habe, bis jetzt nochmal konzentriert drauf blickte, war Richard Schiff anscheinend in einer witzigen Rolle als U-Bahn-Fahrer, bevor er dann erschossen wird, dass jemand einmal kurz so, ich glaube, du nicht mal sich komplett zur Kamera umdrehen darf, sondern nur man sieht ihn ganz kurz im Profil und wird dann erschossen. Und er ist einfach ja mittlerweile, also spätestens seit West Wing, die Serie, die ja 5 Jahre später startete, einfach auch ein riesen Fernsehstar. Und lustig, ihn in so einer Rolle zu sehen, weil ich dachte, er war auch schon immer da, aber auch er musste sich anscheinend nur mit irgendwie um die 40 so die Brötchen verdienen. Also macht's ja auch sympathisch.
Genau. Nee, also wirklich tolle Besetzung, sieht super aus, unglaublich spannend. Großartige Stunts und Effekte.
Ja.
So ein oder zwei bissige Kommentare konnte ich mir nicht verkneifen. Also gerade wenn der Bus dann irgendwie über den Stück ungebauten Freeway fliegt und man sich so fragt, wo kommt denn da die Rampe her? Aber grundsätzlich ist das völlig egal, weil es ist alles ein unglaublicher. Ich musste mir danach die Fingernägel nicht mehr schneiden, weil sie waren alle abgeknabbert. Also wirklich.
Sehr schön. Also gerade das fand ich ja wirklich toll. Ich habe ja dann im Nachgang von Speed, da lief er dann auch öfter noch bei im Privatfernsehen, ich glaube meistens auf ProSieben, aber auch RTL, immer solche Making-ofs. Und ich habe damals, glaube ich, auch noch nicht so hundertprozentig durchschaut, dass sie natürlich auch von den Filmfirmen produziert, von den Verleihen produziert wurden und eben entsprechend lanciert wurden, auch als quasi überlanger Werbeclip für den Film. Und habe gedacht, okay, das ist immer noch so seriöse Berichterstattung über ein neues Kino-Event. Ist natürlich überhaupt nicht, weil natürlich auch meistens alle da sitzen und sagen so, it was great working with so and so und sich das immer und immer wieder wiederholt. Alles gut, aber da haben sie eben auch diese Szene gezeigt und das war auch für mich so ein Moment, in dem, also einer der Momente, an die ich mich wirklich noch relativ klar erinnern kann, auch nach 30 Jahren, in denen ich wirklich dachte, wow, das ist echte Kinomagie. Die habe ich bei Jurassic Park damals so gesehen, bei Star Wars damals so wahrgenommen. Aber da haben die eben auch gezeigt, und das war ja noch in der absoluten Frühzeit von computergenerierten Effekten, wie die eben quasi mit dem Computer dieses Teil des Motorways da, des Highways da rausgenommen haben und dann diese Vögel da reinkopiert haben, weil natürlich, du hast ja recht, der Bus natürlich bei den Dreharbeiten, der fährt einfach über ein Stück Straße, wo sie eine Rampe hingestellt haben. Und da zeigen die dann diese Computer-Wizards, wie die da die Rampe rausretuschieren und das Stück Brücke rausretuschieren. Und da ist ja einfach Straße. Und ich dachte, das waren eben so Spezialeffekte, die man nicht ansieht, dass es Spezialeffekte sind, also visuelle Effekte. Spezialeffekte sollte ich sagen, das ist hier der falsche Begriff. Visuelle Effekte, computergenerierte. Und das fand ich schon toll. Du hast natürlich absolut recht. Klar sieht man, denkt man sich, wenn man die Szene sieht, warte mal, der Bus hebt wo genau ab?
Ja, genau.
Aber dass es ein Trick ist und dass da mal Brücke war, würde ich sagen, das sieht man auch nach 30 Jahren noch nicht.
Nee, das ist wahr. Das ist tatsächlich gut gelöst, ja.
Ja, also dieses Loch da im Highway gibt es einfach nicht.
Habe ich verstanden. Aber es ist, doch, wirklich, wirklich cool. Also schön, noch ein paar schöne Miniaturen und so. Und ich glaube, wir sind ja beide Freunde von so handgemachten Stunts und so einen Geschichten und Effekten. Der Film sieht da sehr nach aus.
Ja.
Sehr cool.
Ja. Also sie haben sicher einige Busse geschrottet. Es gibt, glaube ich, keine Busminiaturen, wobei ich mir gar nicht so sicher bin am Ende bei der Explosion.
Ich bin mir relativ sicher, dass die U-Bahn zumindest eine Miniatur
ist. U-Bahn ist eine Miniatur, ja.
Genau, aber auch das sieht man halt kaum, weil es so gut gemacht ist.
Ja, es lässt sich schwerlich verbergen. Aber tatsächlich einer so der ersten Effekte, die ich glaube ich, einer der ersten Filme, die auch wirklich gelungen, handgemachte, also Spezialeffekte mit eben visuellen, computergenerierten visuellen Effekten verquickten. Und es fällt auch 30 Jahre später kaum auf, außer man guckt ganz genau hin. Genau, wenn sie zum Beispiel da in diesem U-Bahn-Tunnel sind und gegeneinander kämpfen. Übrigens ein Schlusskampf zwischen Keanu Reeves und Dennis Hopper, den ich immer schon so ein bisschen ungleich empfand. Ich meine, es wird ja auch da noch, man könnte ja auch diesen finalen Spruch hier von Keanu Reeves auch noch als Kommentar sehen, so von wegen, ich habe die Oberhand, ja, aber ich bin größer, oder als du, bevor dann Dennis Hoppers Kopf abgemäht wird, als Kommentar darauf, dass eigentlich von vornherein klar war, dass er unterliegen wird.
Ja,
aber ja, es ist grundsätzlich komisch, einen 30-Jährigen gegen 60-Jährigen auf einer fahrenden U-Bahn kämpfen zu sehen. Aber auch da, der ganze Background, komplett computergeneriert, fand ich damals total heiß. Mittlerweile denke ich mir, boah, normal. Das
macht man halt so.
Normal,
ne? Genau. Ja. Ich meine, ja, der ganze U-Bahn-Teil, der erinnerte mich halt einfach ein bisschen, ich habe ihn halt erst jetzt gesehen und muss natürlich zwangsläufig an den ersten Mission Impossible denken. Hier John Voight und Tom Cruise auf dem Zug. Aber Gott, sei es drum, es funktioniert. Ich meine, es ist natürlich so, ich glaube, die einzige Erklärung für diesen Zweikampf ist eben, dass eben Jack eben schon einigermaßen fertig ist auf der Bereifung nach dem ganzen Tag da und Howard Payne eben verhältnismäßig frisch und außerdem haut er ihm die ganze Zeit mit diesem Metallding in die Fresse. Das ist, also hab mich sowieso gewundert, dass er weniger Schramm am Gesicht hatte danach.
Howard Payne ist schwierig, ist für mich nicht durchschaubar. Ich habe versucht auch zu ergründen im Laufe des jahrzehntelang immer Wiedersehens, wie er es eigentlich schafft, diesen grandiosen Plan zu entwickeln und auch in die Tat umzusetzen in dieser kurzen Zeit, weil er sagt ja zu Beginn, dass dieser Coup, bei dem er eben Geld erpressen wollte mit dem Bob am Fahrstuhl, 2 Jahre lang geplant hat. Und dann hat das irgendwie geschafft, anscheinend innerhalb von wenigen Tagen einen komplett neuen Plan aus dem Hut zu zaubern und jede Eventualität zu bedenken dabei.
Ja, absolut. Aber ich meine, wir wissen natürlich jetzt nicht so hundertprozentig genau, wie lange dauert das tatsächlich zwischen er entkommt, das Bein von Harry heilt und sie kriegen Medaillen. Und so, aber es ist, also sagen wir mal so, lass es vielleicht mal einen Monat sein oder so. Und das ist, da hast du natürlich immer noch recht. Es ist vielleicht ein bisschen kurz, vielleicht hat er aber auch eben etliche Aspekte seines Fahrstuhlplans eben einfach adaptiert auf dem Bus. Wer weiß es.
Ich wollte der Tatsache nur Rechnung tragen, dass eben der Film damals auch in der frühen Zeit der Internetforen sehr, sehr tot gequatscht wurde und tot analysiert wurde im Sinne von finde den Filmfehler. Und Speed war immer einer der Titel, die genannt wurden, so als Filme mit den meisten Fehlern. Anschlussfehler, Logikfehler, sonstige Fehler. Da irgendwie, dann hört man irgendwie ein Schnippen auf der Tonspur und dann 3 Sekunden später wird gesagt, dem fehlt aber der Daumen und man denkt sich, der hätte gar nicht schnippen können. Und ich denke mir so oft so, also ich weiß so, dass mich das, für mich war eben dieser Film und diese Zeit extrem prägend, auch gerade so in meinen ersten Babyschritten Richtung Online-Kommunikation und Online-Diskurs über Filme. Und ich weiß eben, dass mir da sehr, sehr viel sehr auf den Senkel ging in der Zeit, also späte 90er Jahre, als ich mich da in Filmforen bewegte und ellenlange Threads da mit hunderten von Beiträgen aufgemacht wurden, was an Speed alles nicht stimmt. Und als Fan des Films hat mich das angezeckt.
Ja, aber es ist, ich glaube, das ist tatsächlich aber auch so eine Phase, in der ich mich aber auch angefangen habe, eben aus solchen Sachen mehr oder weniger rauszunehmen, weil eben, sagen wir mal, also gerade Ende der 90er, also nachdem der Film hier auch natürlich deutlich aus dem Kino raus war, aber eben durch diese Filmforen und all das eben auf einmal jeder glaubte, ein Fachmann zu sein und dann eben dadurch, dass eben die DVDs dann angefangen haben, diese ganzen Making-ofs und Hintergrundinformationen rauszugeben, es war natürlich ein unglaublicher Schatz an neuen Informationen, aber nicht jeder oder jede wusste damit umzugehen. Und ich glaube, das ist auch so einer der Punkte, die mich dann letztendlich irgendwann mal ins Studium getrieben haben, weil mir das halt so auf den Keks ging. Ansonsten muss ich aber ganz ehrlich gestehen, ich finde das Drehbuch sehr gut.
Tatsächlich,
es funktioniert tatsächlich recht gut. Ich finde, mir ist, also vielleicht ist es auch die Inszenierung von Jan de Bont, aber sagen wir mal, mir sind halt jetzt nicht so wahnsinnig viele Fehler aufgefallen. Ich habe das Gefühl, bestimmte Dinge hätten etwas eleganter sein können. Hm. Gerade eben, wie Harry dann eben auf Howard im Prinzip stößt und all das und was da so im Polizeirevier abgeht, glaube ich, das hätte noch ein bisschen cleverer sein können. Aber ich habe gelesen, dass wohl, sagen wir mal, genau diese Sachen wohl ursprünglich gar nicht drin waren im Film.
Ja.
Und erst Joss Whedon im Prinzip als Skriptdoktor da diese Sachen überhaupt erstmal reingebracht hat, war eigentlich wohl Harry der Bösewicht hätte sein sollen.
Ja, wobei dieser Aspekt, ich glaube, nicht auf Geheiß von Joss Whedon rausgeflogen ist, sondern relativ früh im Prozess auf Geheiß der Produzenten. Es gibt tatsächlich so ein paar One-Liner, die sind auf Whedons Mist gewachsen. Ich meine, in der Zeitung war das ja so ein bisschen die inoffizielle Krönung eines jeden Drehbuchs oder so eine Art Adelstitel, wenn dann gesagt wurde, und Joss Whedon ist drüber gegangen als Script-Doktor. Hier hast du Alien Resurrection, stinkt total ab, aber hier mit den Whedon-One-Linern, wobei, ich glaube, der hat das Drehbuch geschrieben sogar zu Resurrection, oder? Ist er nicht sogar in den Credits genannt?
Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat es geschrieben und dann haben andere Leute sein Skript verändert. Ich glaube, genau da ist genau andersrum.
Okay, alles klar, dann war das mein Fehler. Aber ich meine, mittlerweile ist Whedon, glaube ich, nicht mal so die populäre Figur, dass man sagen kann, hey, super, mega gut.
Zu der Zeit war er natürlich durchaus sehr wichtig. Total. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen. Also auch gerade, was seine Leistungen im Fernsehen dann angeht, etwa ja zur gleichen Zeit.
Ne? Ja, absolut. Es ist natürlich, ich meine, keiner redet so offen drüber. Er ist kein Credited Author, das ist alleine Graham Yost, der... Ich möchte mal sagen, wahrscheinlich schon der Hauptteil des Verdienstes hier und des Lobes gebührt.
Ja.
Auch mit Blick auf sein späteres Schaffen. Das ist jetzt keine Eintagsfliege, von dem man sagt, ach ja, cool, hast mal ein erfolgreiches Drehbuch verkauft und dann wurde nie wieder was von dir gehört. Ich meine, der Typ hat eben Broken Arrow geschrieben, Hard Rain, der ist aber auch Autor von Justified, also ein Executive Producer, Showrunner gewesen. The Americans hat er mitverantwortet als Produzent. Also der ist einfach auch mega, mega erfolgreich und gut in späteren Jahren als Produzent und Autor gewesen. Und wäre da kein Talent, ich glaube, dann wäre der Junge nicht so weit gekommen. Ich wollte an der Stelle auch nochmal sagen, also wer eine gute Zeit haben will, nochmal 2 Stunden mit Speed, der Audiokommentar von Yost und dem Produzenten Mark Gordon ist absolut mega gut. Den habe ich auch mittlerweile 3-4 Mal gehört, weil sie genau wissen, was sie da machen und sich damals noch relativ am Anfang ihrer Karriere wie die kleinen Kinder freuen, wie die Schnitzel über das Lob, das sie auch von der Presse bekommen haben für den Film, weil sie auch sagen, ich dachte, wir machen hier so einen mittelmäßig budgetierten, aber ein bisschen doofen Die Hard Rip-offigen Actionfilm und dann schreibt der New Yorker bei uns und dann fangen sie eben an, Reviews vorzulesen und sich darüber zu freuen. Ja. Und kann man immer wieder hören, wollte ich nur sagen. Ja. Aber wie gesagt, wir reden kaum über den Film, das tut mir ein bisschen leid, wir reden über alles drumherum. Der Film ist toll, wollte ich noch erwähnen. Und Jan de Bont hat nie wieder so einen guten Film gemacht. Also Twister lieben ja einige Leute noch sehr, aber seine Karriere war sehr, sehr schnell sehr vorbei.
Ja. ich glaube, Twister habe ich sogar auch irgendwann mal gesehen und ich bin kein Fan. Ja.
Dann kam noch The Haunting, nicht The Haunting.
Doch, The Haunting.
The Haunting, ja. Er hat einen der beiden Tomb Raider Filme gemacht.
Den zweiten, den ich ja besser fand als den ersten. Aber,
das ist aber auch ein vergiftetes Lob.
Ein bisschen, ja.
Und dann hat er Feierabend gemacht. Ich hätte einfach gesagt, ich finde das gut, wenn Leute in Rente gehen. Das ist aber einfach gut. Ich glaube, da hat er Anfang der Nullerjahre gesagt, tschüss.
Genau, muss gar nicht sein.
Von den Twister und Speed-Tantiemen kann ich sehr, sehr gut leben, hat er wahrscheinlich gesagt.
Meinst du, es lohnt sich noch, die Inhaltsangabe vorzulesen?
Ja, weil sie Moonshed geschrieben hat.
Ah, na denn. Okay. Na komm, dann gib uns alles.
Mal gucken. Moonshed schreibt, die Bombenspezialisten Traven, Keanu Reeves und Temple, Jeff Daniels, vereiteln einen Erpressungsversuch des Bombenlegers Payne. Ich finde lustig, dass er mit dem Nachnamen arbeitet nur. Ja. Dennis Hopper arbeitet hier. Der baut aus Rache dafür einen Sprengsatz in einen öffentlichen Bus an, informiert Traven, der den Bus entert. Leider ist die Bombe bei Erreichen von 50 Meilen pro Stunde scharf geworden und von nun an darf das Gefährt nicht mehr unter diese Geschwindigkeit geraten. Als der Busfahrer ausfällt, muss die Passagierin Annie Porter, das ist Sandra Bullock, an Steuer. Eine waghalsige Fahrt durch das verkehrsüberfüllte L.A. beginnt, während man versucht, die Identität des Bombenlegers festzustellen. Doch der hat anscheinend noch ein paar Asse im Ärmel. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja. Ja. Also ich glaube, ich war genau ein einziges Mal in Los Angeles und das ist eine Weile her, aber ich konnte mich ganz gut reinversetzen, einfach in die Panik, 50 Meilen pro Stunde fahren zu müssen, dauerhaft, weil Gott, diese Stadt ist voll.
Das sind 80 km/h, das ist auch in Berlin nicht möglich irgendwo, glaube ich.
Ja, also zumindest nicht zu der Uhrzeit, zu der der Film spielt. Und die Möglichkeiten, wie sie versuchen, halt erst auf dem Freeway, dann auf dem Flughafen und so, das ist schon sehr, 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 sehr clever. Was ich aber auch besonders witzig fand, war eben diese am Ende dann diese Thematisierung der U-Bahn, weil ich war 99 in Los Angeles und da war die U-Bahn, wurde die U-Bahn immer noch gebaut, weil U-Bahn ist offenkundig nichts, was in Kalifornien groß Erfolg hat und keiner wollte das und gibt irgendwie nur 5 Stationen in Los Angeles und das, aber ich glaube, es war irgendwie, ich glaube, sie haben sich halt mehr ausgerechnet, weswegen dann eben das da auch noch reingenommen wurde. Mhm. Fand ich was eine drollige Sache, ja.
Das sind so Gedanken, auf die ich gar nicht gekommen wäre, als jemand, der nie da gewesen ist und von der Verkehrspolitik dieses Ortes keine Ahnung hat. Aber ja, ich habe mir im Zuge ja von meiner, ich möchte nicht sagen Besessenheit, aber ich habe tatsächlich die ersten 5 Staffeln sehr gerne 24 geguckt.
Ja.
Und da habe ich eben auch immer alle Orten gelesen, nie im Leben schafft es Jack Bauer so schnell durch diese Stadt zu kommen. Ja, von wegen, seien Sie doch mal in 20 Minuten da.
Ja.
Und dann schrieben irgendwelche Los Angelinos in US-amerikanischen Film- und Serienforen, weißt du, selbst mitten in der Nacht wird das 90 Minuten dauern.
Klar. Ich habe damals mir am Flughafen ein Auto geliehen und war eine Dreiviertelstunde auf dem Freeway und ich war irgendwie immer noch im weiteren Umkreis des Flughafens. Einfach, weil, naja, dauert halt so lang, bis du da irgendwo mal rauskommst.
Ja, Speed ist super. Okay, ich bin froh, dass er dir auch gefällt. Das heißt, ich muss jetzt hier auch nicht die ganzen Argumente hier rauskramen, die ich mir aufgeschrieben habe, mit denen ich dich überzeugen wollte, von dem Film zu mögen, und kann einfach sagen, ich genieße ihn sehr. Er ist eben auch wirklich, er prescht immer nach vorne. Der Titel ist eben auch programmatisch tatsächlich. Es gibt ganz wenige Momente zum Innehalten und selbst die werden dann je unterbrochen durch eine neue Actionspitze. Ich glaube, mein liebster Moment ist immer noch unter vielen Momenten, die ich sehr gerne mag, die, in denen er eben dieser Bus explodiert hinter Keanu Reeves, in der er sich dann diesen Kaffee holt und einen kurzen Schwatz hat mit dem Busfahrer. Und ich habe früher, als ich den im Kino gesehen hatte, bin ich da rausgegangen mit der Erinnerung, dass alles würde ohne Schnitt funktionieren. Mhm. Das war irgendwie quasi wirklich ein One-Take. Der geht in diesen Coffeeshop, die quatschen, bla bla bla, der Typ steigt in den Bus, er winkt und bam, der Bus explodiert. War natürlich falsch erinnert. Gibt natürlich Schnitte und das Ding fährt da führerlos rum. Es hat einen Stuntbus und der explodiert dann eben. Mhm. Und dennoch, meine Hoffnung wäre so in deine Richtung gesprochen, dass das auch 30 Jahre später immer noch super gut funktioniert und man einfach nicht damit rechnet.
Ja, überhaupt
nicht. Weil es so beiläufig ist, so. Schönen Tag noch, ja. Puff.
Genau, es ist halt eher so, also ich hatte eben eher damit gerechnet, dass das auch gleich der Bus ist, auf dem dann Keanu Reeves praktisch landet und dass es dann gleich losgeht, aber dass er diesen Hakenschlag macht, um zu zeigen, wie gefährlich Dennis Hopper mit Bussen ist, das ist schon sowieso, du hast völlig recht, der Film prescht halt vorwärts und dennoch hat er aber eben so viele sehr unterschiedliche Momente, dass er eben sich so viel Zeit lässt mit der Fahrstuhlnummer zum Beispiel, die auch sehr, sehr cool ist. Da ist auch dieser eine junge Mann drin, der dann später bei Twin Peaks auch aufgetaucht ist und in Lost Highway, ich vergesse den Namen immer, der mit den buschigen Augenbrauen.
Stimmt.
Das hatte mich sehr gewundert, aber ich fand, es ist alles sinnvoll. Genauso wie ich vorhin gesagt habe, dass ich den Vorspann, also die Credits halt so anstrengend fand. Aber sie sind sinnvoll, weil dadurch mir klar wird, wie gefährlich die Situation ist, in der sich die Figuren als nächstes befinden werden. Mhm. Genauso wie es halt wichtig ist, eben diese ganze Fahrstuhlszene reinzubringen, um zu zeigen, wie clever Pain ist und wie gut Jack und Harry zusammenarbeiten. Und ne, der eine hat Ahnung von den Bomben, der andere ist halt der Draufgänger und so. Also die Charakterentwicklung in diesen ersten 10 Minuten, das ist schon 1A mit Mappe. Und auch ansonsten funktioniert das alles sehr, sehr gut. Und ich bin halt zum Beispiel sehr, sehr dankbar für die kurzen Momente zum Verschnaufen. Wenn dann eben Sandra Bullock den Bus auf den Freeway fahren darf und eben tatsächlich man mal so ein bisschen Ruhe reinkriegt und dann eben die Passagiere ein bisschen kennenlernt und so und hier Aaron Rock sich mit wie heißt er, Carlos Carrasco heißt der Schauspieler, also Ortiz wird er genannt, ein bisschen kabbeln darf und so. Also das sind
nachvollziehbar, schon,
und das ist sehr angenehm, weil wenn dann eben tatsächlich die nächste Actionspitze kommt, sind wir, sagen wir mal, das Adrenalin kann wieder pumpen. So. Und das ist schon sehr, 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 sehr cool. Und auch ansonsten, so diese ganzen anderen Kleinigkeiten, ne, dass man sieht, wie er da der Bus halt über diese Pizza fährt und im, im Laufe der Geschichte sehen wir immer wieder Teile der Reifen sich lösen und durch die Gegend fliegen. Auch wiederum sehr, 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 sehr gut reingenommen, weil es dann eben auf einmal im Showdown, also zumindest im Showdown für den Bus, so wichtig wird. Und so. Also jetzt ist wirklich sehr, sehr clever gemacht. Und die Chemie halt der ganzen Passagiere und natürlich vor allem zwischen halt Jack und Annie, das funktioniert einfach alles wahnsinnig gut.
Du hast vorhin so eine halbe Frage gestellt, insofern, ob Senjane Burns Talent, solche Action zu inszenieren, läge oder vielleicht am Drehbuch oder an beidem. Ich denke mal, es war eine rhetorische Frage und du weißt, ja, es liegt natürlich an beidem. Aber mein Eindruck ist eben auch, dass ein großer Pluspunkt des Films ist und warum der immer noch so gut funktioniert und auch, glaube ich, in 30 Jahren noch so gut funktionieren wird und zu Recht auch als Klassiker des neueren Actionfilms gilt, ist, dass eben jede Handlung und all das, was wir sehen, irgendwo motiviert ist. Also es ist nichts verschenkt tatsächlich. Ja. Der Film ist sehr, sehr auf den Punkt in seinen Charakterzeichnungen, in seinen Figurenzeichnungen. Es hat alles mehr oder weniger ein Payoff, mehr oder weniger im Sinne von manches schneller, manches eher spät im Film. Mhm. Es gibt keine auch Action-Momente, die einfach nur da sind um der Action, wenn man mal denkt, okay, es wäre jetzt mal cool, was explodieren zu lassen, weil es ist länger nichts explodiert oder ein Auto muss wieder zerstört werden, weil die Leute sehen das ja so gerne. Also selbst wenn Autos zerstört werden in einem Film, dann immer nur mit diesem bitteren Beigeschmack so von wegen, oh, das verlangsamt aber den Bus. Also der nimmt dann ein paar Autos mit und die gehen natürlich auch zu Bruch und werden dann geschrottet, aber schlimmer noch, mit meiner Wahrnehmung so, ach cool, das ist einfach ein cooler Action-Moment, der einfach audiovisuell mich mitreißt, ist es auch mit dem Gefühl verbunden so, aber die werden jetzt gleich irgendwie unter 50 Meilen fallen und dann irgendwie vielleicht irgendwie der Bus in die Luft fliegen und die ganzen netten Leute dabei draufgehen. Stichwort nette Leute, auch so ein Punkt. Die sind eben, ich möchte nicht sagen, dass sie alle nett sind, aber nahbar, hast du ja auch bereits so oder so ähnlich gesagt, man kann sich die vorstellen an Bord des öffentlichen Personennahverkehrs an so einem Bus, dass man solche Menschen auch trifft und die auch mag. Und die sind nicht alle perfekt. Der eine ist ein Kleinkrimineller, die eine ist ein bisschen Kuckuck-crazy im Kopf, die Beth. Aber die sind total okay. Keinem von denen wünscht man den Tod.
Absolut. Sie haben es alle nicht verdient.
Genau. Und das, finde ich, ist eben auch ein häufiger Nachteil also ähnlich gelagerter Stoffe, dass ich mir denke, ihr sagt mir dieses whatever, Hochhaus fliegt gleich in die Luft und da sind 1000 Leute drin und die werden alle sterben. Mhm. Aber die sind mir alle egal. Mhm. Und da geht es nicht um die Anzahl der Leute. An Bord dieses Busses sind auch nur ein Dutzend Leute. Aber die kenne ich eben mehr oder weniger gut. Von denen habe ich was gehört. Die haben den Mund aufgemacht, die haben ihre Meinung geäußert. Die sagen auch mal, hey, lass das bleiben und widersprechen unseren Helden. Mhm. Also mach das besser nicht. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr cool.
Ja, das alte Pärchen, sie ist offenkundig ein bisschen schwerhörig und der Mann muss ihr permanent übersetzen, was die anderen sagen und so eine Sachen. Das ist halt einfach, es ist alles sehr nachvollziehbar und es ist eben unverdient für die Passagiere dort. Und du hast eben auch keine Arschlöcher. Also sie hätten Potenzial, Aaron Ruck zum Beispiel hätte das Potenzial, unangenehm zu werden, aber das Drehbuch und auch sein Schauspiel nimmt sich zurück. Als dass es halt wirklich unangenehm wird und auch er fängt an, irgendwann zu helfen und so und versteht sich dann irgendwann mit Ortiz sehr gut, mit dem er sich vorher gekabbelt hat. Mhm. Helen ist tatsächlich die Einzige, die halt die Passagiere in ernstzunehmende Gefahr bringen könnte und auch ihr Abgang ist halt tragisch. Mhm. Und gleichzeitig hilft er aber auch dabei zu zeigen, wie gefährlich die Situation ist, weil rein theoretisch hätte der gesamte Bus in die Luft fliegen können und Howard Payne hat aber eben offenkundig eine kleinere Bombe halt noch angebaut, um so eine Art Exempel zu statuieren, sodass halt nur in Anführungsstrichen sie bei Hobbs geht. Aber dadurch ist natürlich dann auch gleich die Gefahr noch viel greifbarer. Also auch das ist, aber auch das ist sehr passend, wie du das, was du gerade sagtest, dass eben jede Handlung einen Sinn hat.
Stichwort, jede Handlung hat irgendwie, das ist kein Fett am Drehbuch, weitgehend. Ich glaube, wenn ich irgendwie doch in meinem tiefsten Inneren wühle und versuchen würde, einen Kritikpunkt zu finden an Speed, dann ist es vielleicht der Handlungsstrang rund um Jeff Daniels, also Harry, weil seine Figur eben weniger und weniger Mehrwert hat für den Film. Du hast ja bereits beschrieben, wie gut diese Dynamik funktioniert, also gerade wenn man den Original anguckt und eben sieht, da ist halt der seniorigere Kollege und eben der junge Hotshot, als der auch bezeichnet wird von Dennis Hopper, Keanu Reeves. Und die Dynamik ist wirklich tipptopp. Aber die Handlung will es eben, weil eben Actionfilme so konstruiert sind aller Regel, dass Jack, also Keanu Reeves als alleiniger Held dann am Ende dasteht, dass eben die Jeff Daniels Figur irgendwann Harry aus der Handlung rausfallen muss. Und er hat einen tragischen Abgang. Ja, und ich finde auch seinen Abgang immer noch packend, auch beim x-ten Mal. Vor allem,
weil man ihn mag, weil er Jeff Daniels
ist. Absolut richtig, weil er auch wiederum ein total nahbarer Typ ist und auch von einem Schauspieler gespielt wird, der auch so der Inbegriff des Nahbaren ist. Also der ist eben auch so ein Everyman-Typ, Entschuldigung. Und funktioniert total gut. Und wenn er stirbt, ist es natürlich tragisch. Aber die Logik solcher Stoffe will eben, dass Keanu Reeves natürlich davon erfährt, dass der Baddie seinen Kollegen umgebracht hat und Freund, aber natürlich sehr, sehr schnell darüber hinwegkommt. Und das im Grunde 2 Minuten später schon gar keine Rolle mehr spielt. Dass nicht nur Jeff Daniels, sondern wahrscheinlich auch noch 10 andere Cops vom LAPD draufgegangen sind.
Völlig richtig, ja. Ja, also sagen wir mal, zumindest fand ich es ganz cool, dass das eben der Moment war, dass Jack die Kontrolle verliert, von Annie halt da so ein bisschen wieder zurückgeholt wird, die ihm halt sagt, dass die Leute im Bus ihn brauchen und er halt dann Profi genug ist, um zu sagen, okay, dann fokussieren wir uns. Mhm. Ich hätte es aber auch schön gefunden, wenn sie es nochmal aufgegriffen hätten in irgendeiner Form. Und es dann letztendlich nicht nur darum ginge, halt Annie von der Bombe in der U-Bahn zu befreien. Mhm. Wobei das auch gut funktioniert.
Ja.
Na, also das will ich ja gar nicht sagen.
Das pointierte Ende ist auch tatsächlich sehr, sehr super, finde ich. Ich denke, in einem zeitgenössischen Stoff hätte man noch so einen kleinen Epilog dran geklatscht im Sinne von hier und jetzt gedenkt man noch unserem verstorbenen Kollegen Harry. Ja. Und man hätte Sandy Bullock und Keanu Reeves bei der Beerdigung vielleicht auch gezeigt, wie sie sich doch mal abknutschen und so. Mhm. Und aber dieser Film, der Speed zeigt wirklich so. Das war jetzt die dritte große Action-Strecke nach dem Fahrstuhl. Dann waren wir im Bus, dann waren wir auf der U-Bahn. Jetzt ist der Film auch vorbei. Und da ist der Film auch wirklich sofort vorbei.
Ja. Und dafür bin ich aber auch dankbar. Ich finde das cool. Das ist.
Ja. Nichts anbrennen lassen. Hat mir echt gut gefallen. Hier Beth Grant, die Helen spielt, die Donnie Darko hast du mal gesehen, ne? Die spielt diese irre Lehrerin, die Patrick Swayze anhimmelt. Donnie Darko, ich glaube, daran muss ich mal zuerst denken. Und denke mir, im Grunde ist diese Donnie Darko-Lehrerin auch so eine Variante von Helen, die da im Bus sitzt.
Ja, ich meine, ich find natürlich interessant, dass sie in Tu Wong Fu auch war.
Stimmt, ja.
Und ich denke halt eher an Rain Man.
Ja.
Aber sie ist natürlich in 100.000 der großen Fernsehserien der frühen Nullerjahre drin. My Name is Earl, True Blood, in den X-Files, Malcolm in the Middle. Ach Gott, wo sie nicht überall aufgetaucht ist, ist eben auch ein ganz bekanntes Gesicht halt.
Nochmal kurz zum Drehbuch. Ich glaube, Joss Whedon hat damit sicher einiges zu beigetragen. Ich weiß nicht, welche One-Liner von ihm stammen.
Angeblich wohl dieses Pop-Quiz-Hotshot.
Es sind doch ein paar andere gute drin. Ich möchte sagen, es ist nicht einer der zitierbarsten Action-Film-Klassiker ever, aber es sind ein paar gute Momente drin. Ich glaube, mein Lieblingszitat ist das von Dennis Hopper gegen Ende, wo er sagt, wo Keanu Reeves anschreit, so, du bist ja komplett wahnsinnig. Und dann sagt Dennis Hopper, arme Menschen sind wahnsinnig, ich bin exzentrisch.
Ja, das finde ich gut. Ja, das auch. Ja.
Aber es sind doch so ganz basale Ausraster drin von, also Keanu Reeves hier, there is enough C4 to put a hole in the world, finde ich immer noch ein Klassiker, weil er ist so, das ist so doof irgendwie. Und so didaktisch und so auch noch nicht mal irgendwie sprachlich besonders elegant. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, das ist genau das, was so ein Cop sagen würde in der Situation.
Vermutlich, ja.
Weil er weiß sich nicht besser auszudrücken. Und ich mag es auch nicht, wenn ich meine Suspension of Disbelief allzu dehnen muss, weil Menschen, die eigentlich nicht so wahnsinnig schlau sein dürften, von Berufswegen, wie auch immer, Sachen sagen, die sehr, sehr schlau sind oder sehr gewitzt.
Ja.
Und der Film ist da sehr ehrlich in der Hinsicht.
Ich finde auch, ich glaube, das ist mein großes Problem mit One-Linern, wenn sie eben von Leuten von wie, weiß ich, Schwarzenegger und Stallone kommen und so. Ne? Aber was ich ja sehr zu schätzen wusste, neben eben den Sachen, die wir schon gesagt haben, ist dieser Hands-on Approach quasi von der Polizei, dass sie halt irgendwie versuchen dann eben dem Bus halt die Bahn frei zu machen, indem sie da so eine Kolonne halt irgendwie drumrum fahren lassen oder eben das Mac dann irgendwie angeschnallt hinten auf so einem Pritschenwagen halt irgendwie steht, um mit Jack zu reden und dann eben diese Nummer mit diesem Hund, ich weiß nicht, wie man dieses Gerät nennen soll, dieser kleine Minivagen, auf dem dann eben Jack versucht, an dem Kabel die Bombe zu entschärfen. ja, ist halt wie, was haben wir noch im Lager, was können wir irgendwie nehmen, was könnte uns in der Situation helfen? So. Und das finde ich ziemlich cool tatsächlich, dass sie eben nicht, dass sie auf eine solche Situation eigentlich nicht vorbereitet sind, obwohl sie eben halt in diesem Bombenentschärfungs-SWAT-Team da eben ansonsten viel Ahnung im Umgang mit solchen Situationen haben, zu haben scheinen. Und die Sachen funktionieren. Sie sind halt alle sehr spannend. Ja,
ja, total.
Kleinigkeiten wie eben eine Brücke zwischen dem Bus und diesem Transporter, diesem Flughafentransporter zu bauen, um dann da die Passagiere zu entladen und so. Ich glaube, dieses Ding hat mit diesem Loop, der Kameramann da aufnimmt, ich glaube, das habe ich ein bisschen zu häufig gesehen, als dass ich das für besonders clever gehalten habe, aber ja, Gott.
Ich glaube, es funktioniert. Als ich es 94 gesehen habe im Kino, war es einigermaßen überraschend, aber ich glaube, da war es eben auch noch ziemlich neu. Und ich denke mal, technisch wäre das 94, mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr herausfordernd, aber 94 wahrscheinlich schon noch so ein Ding gewesen, wo man gesagt hat, als technisch nicht versierter Zuschauer, ist ja spannend. Also,
vielleicht,
ist aber allerdings auch damals mit komplett analoger Technik wäre das, glaube ich, auch relativ schwer umzusetzen gewesen. Aber die sind so nahbar, aber auch, ich finde auch Keanu Reeves als Actionheld ist nahbar. Er ist einerseits überzeugend, weil er hat eben diese Körperlichkeit, er ist sehr fit, er ist jung, er ist gut aussehend, er hat mit Sandra Bullock eben jemand an der Seite, die ursympathisch ist, aber eben auch sich selber zu helfen weiß, die auch eine Persönlichkeit hat, was ich auch cool finde, zum Beispiel erzählen darf, als sie dann zugelabert wird von Beth Grant, so von wegen, eigentlich mag ich mein Auto, also egal, was sie mir erzählen, ich war schon lieber mit dem Auto hier unterwegs. Das ist alles cool. Ich glaube, was diese Die Hard on a Schlag mich tot nicht Rip-Offs, aber Epigonen oft vergessen ist, hab einfach ihren Helden so ein bisschen Menschlichkeit mitzugeben. Deswegen funktionieren die eben auch oft nicht so gut, wie es beispielsweise Speed tut. Ja. Diese Momente eben wie den von dir bereits herbeizitierten Ausraster, wo quasi anderes Personal erstmal unseren Helden beruhigen muss. Oder dass er eben Fehler macht. Dass er eben auch, dass man wirklich denkt, er könnte in Gefahr geraten. Dass er eben mit diesem Schraubendreher in den Tank des Busses sticht und dann eben einfach ein Problem verursacht, was vorher nicht da war, weil er einfach weiß, weil er sich nicht anders zu helfen wusste. Also man konnte ja, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf dieser, das ist wieder bei dem Thema Nostalgie, irgendwie darauf rumreiten, so von wegen, das wird man heute so nicht mehr machen. Aber ich bin davon ziemlich überzeugt, das wird man heute so nicht mehr machen. Ja. Weil in dem Moment lässt du den Helden einfach schwach sein, einen Fehler machen, der das Leben der Menschen in Gefahr bringt, für das er verantwortlich ist. Und das konnte man in Die Hard noch bringen, das konnte man in Speed noch bringen, in zwei, drei besseren Vertretern diese Arten von Filmen. Aber in viel ist es eben halt der makellose Held, der dann eingreift und alles mehr oder weniger, gut über die Bühne bringt.
Ja, aber ich glaube, deswegen sind die gerade von dir genannten Filme aber eben auch so eine Klassiker des Genres, an denen sich immer wieder Leute versuchen und eben aber genau den Punkt vielleicht nicht ganz so treffen. Ja, ist wieder mal in die Kristallkugel geguckt. Ich weiß gar nicht, was ich noch sonst so lobhudelnd sagen alles sollte, gut. Außer vielleicht noch, dass ich mich sehr gefreut habe, so ein paar Dinge zu sehen von Los Angeles, die man entweder selten sieht oder aber die aber auch, sagen wir mal, das Los Angelige halt dann auch wieder hervorrufen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass dann die U-Bahn am Men's Chinese Theater rauskommen darf.
Ja.
Fand ich auch noch ganz nett.
Ich wusste, das würde ich zu schätzen, weil es ist, denke ich mal, nicht so leicht, dafür eine Drehgenehmigung zu bekommen.
Vermutlich nicht, nein.
Das
nein,
ist ja alles so.
Ist eine recht befahrene Straße, ja.
Ja. Also ich wusste das schon zu schätzen, glaube ich, auch damals, ohne meinen Finger so drauf legen zu können, wenn ich eben, ohne jemals in den USA gewesen zu sein, weil bisher keine der US-Metropolen, geschweige denn überhaupt in den USA. Ich finde schon immer cool, Örtlichkeiten zu sehen, von denen ich sagen kann, okay, das ist jetzt auch wirklich dort gedreht worden und nicht in irgendeinem Backlot der Universal Studios zum Beispiel. Mhm. Und zur selben Zeit kam ja auch ungefähr, ich glaube, ein Jahr später der dritte Die Hard raus. Und ich weiß auch noch, also an dem habe ich auch zwei, drei Kritikpunkte, aber ich fand es cool, einfach mal einen New York-Film zu sehen, von dem ich dachte, ja stimmt, der hat den auch in New York gedreht.
Ja.
Das ist schon immer ein ganz schön großes Plus,
finde ich. Durchaus, ja. Vielleicht sollten wir aber auch irgendwann mal über den reden. Ich habe den, glaube ich, genau einmal gesehen. Das ist vermutlich einmal, es ist zu wenig. So. Nein, aber wie gesagt, also ich war jetzt wirklich von Speed im höchsten Maße begeistert. Tolle Schauspieler, tolle Szenen, tolle Effekte, tolle Stunts, spannende Story, alles cool. Alles super, alles gut. Gehört sozusagen offiziell zu jetzt einem meiner liebsten Actionfilme und das sind nicht viele.
Sehr schön. ich danke dir. Man hört uns im nächsten Jahr regelmäßiger wieder, uns beide, als jetzt in den letzten Wochen. Das ist auf jeden Fall so geplant und darüber hinaus sage ich mal nichts. Aber es wird alles gut tatsächlich. Wir hören uns im neuen Jahr mit einer Bonusfolge wieder und ich würde sagen, du solltest auf jeden Fall entspannt durch die Feiertage kommen, aber auch alle Menschen, die uns zuhören.
Du auch bitte, genau. Ja, alle anderen ebenfalls, genau.
Und unterstützt doch bitte Daniel, macht ihm ein kleines Weihnachtsgeschenk. Geht auf alinafox.de oder macht uns beiden Weihnachtsgeschenk und guckt euch unseren Patreon-Account an.
Genau, und unterstützt uns beide, genau. In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Ho, ho, ho. Frohes Fest, guten Rutsch.
Ebenso.
Bis nächstes Jahr.
Bye, bye.
Bleibt uns gewogen. Ciao.
Keanu Reeves. Dennis Hopper. Sandra Bullock.
Quizfrage. Die Mündung ist auf deinen Kopf gerichtet. Was machst du? Was machst du?
Speed. Schnallen Sie sich gut an.